Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
Herzlich willkommen zur neuesten Abgefahren-Podcast-Folge und wir bewegen uns ja so langsam in den Frühling hinein. Das heißt, die Tage werden länger und trotzdem tauchen wir heute wieder tief ab in die Nacht und zwar wahrscheinlich in die Polarnacht. Und dafür begrüße ich den Florian statt dem Axel heute hier an Bord und den Thomas. Hallo ihr beiden.
Ja, hi Jan.
Hallihallo, servus.
Hallo Florian. Schön, dass du da bist, Florian. Entschuldigung, genau. Jan, dass ich dir das Wort wegnehme, aber mir ist ein so ganz wichtiges Detail, das muss ich sofort erwähnen. Der Axel ist zwar nicht da, der lässt sich entschuldigen, wir sagen jetzt nicht, wo er ist, weil es wird sicherlich eine Episode darüber geben, aber der ist im Kurzurlaub weg, definitiv auch mit dem Wohnmobil, das dürfen wir schon verraten, aber diesen standesgemäßen Auftritt vom Axel, ja, zu Podcasten im Wohnmobil, das übernimmt heute der Florian. Denn wir haben auch Bild, was ihr jetzt da draußen nicht sehen könnt. Der Florian sitzt auch in seinem Wohnmobil.
Ja, genau.
Ja, perfekt. Das ist doch standesgemäß.
Und wie sich das anhört, ist der Ton auch verdammt gut. Das heißt, so eine Dinette oder Halbdinette, wie immer es dann ist, scheint eine gute Akustik zu haben. Also es ist jetzt kein Einzelfall beim Axel, sondern auch beim Florian ist die Akustik echt gut.
Es ist ja viel Textil herin, also ja.
Ja.
Keine Kloakustik.
Wo erwischen wir dich denn, Florian? Erwischen wir dich zu Hause oder bist du auf Reise oder
wie? Nein, ich bin ein Stück weg, aber gar nicht so weit weg. Es ist circa eine Stunde weg von zu Hause. Ich muss aber über Nacht bleiben und habe deswegen das eigene Fahrzeug mitgenommen.
Okay.
Also ich darf über Nacht bleiben. Ich will über Nacht bleiben. Also ich wollte einfach nicht mehr heimfahren. Das trifft es eigentlich am ehesten.
Ja.
Das ist manchmal ganz gut so, wenn man das so macht.
Genau.
Ja. Damit unsere Hörerinnen und Hörer jetzt verstehen, warum ist der Florian hier und nicht der Axel? Das liegt einfach daran, der Florian hat, und das freut uns sehr, hat auch die ein oder andere unserer Episoden gehört und vor allen Dingen auch die Episoden 34 und ich denke auch die 35 zum Thema Norwegen. Also das war mein Norwegen-Roadtrip, den ich hier in epischer Breite darlegen durfte, wofür ich sehr dankbar bin. Und der Florian hat mich angeschrieben und sagte, hey Leute, ich habe da auch was. Ich habe da gehört, du hast gesagt, Thomas, im Winter wäre das ja bestimmt auch total cool. Wir haben das schon mal gemacht und wir machen das auch nochmal. Dieses wir machen das nochmal ist mittlerweile auch schon Geschichte. Denn genau. Florian und seine, ich sage jetzt einfach mal, Lebensgefährtin, ich weiß nicht, seid ihr verheiratet?
Meine Frau, wir sind richtig verheiratet, Frau,
mit Ring und Siegel. So richtig standesgemäß verheiratet. Die waren jetzt auf Tour, ist noch gar nicht lange her, das heißt, die Erinnerungen sind noch relativ frisch. Und da haben wir gesagt, wir wollen das zum Anlass nehmen, quasi das aufzusetzen auf meine Erfahrungen unseres Roadtrips von September bis Oktober 2022. Und da setzen wir jetzt die Wintererfahrung von Florian obendrauf. Das hat mit Sicherheit nämlich ein paar ganz andere Aspekte und ein paar ganz andere Vorbereitungen, die es mit sich bringt. Da bin ich total gespannt, weil irgendwo ist das auch so ein Thema, was mich noch total reizt.
Ja, und deshalb habe ich ja die Nacht ins Spiel gebracht. Entschuldigung, Florian, dass ich dir jetzt schon ins Wort falle, wo du noch gar nicht viel gesagt hast. Und deshalb haben wir die Nacht ins Spiel gebracht, weil es ist halt die Polarnacht und letztendlich hieß deine Reise ja auch so, die Polarnacht 2. So, jetzt bitte.
Genau, Florian, bitte einmal, sag mal bitte einmal, mit wem haben wir es denn zu tun? So, wer bist du, wo kommst du her und warum machst du so verrückte Dinge, im Winter nach Skandinavien zu fahren?
Also wer bin ich? Ich bin der Florian. Ein paar der Hörer könnten mich vielleicht von Instagram kennen, da bin ich das Bayernwiesel.
Sehr, sehr guter Hinweis, ja, danke.
Genau. Ich komme aus Regensburg. Das ist ja in der Nähe von München, sage ich mal, am nördlichsten Punkt der Donau. Mhm. Und Regensburg kennt keinen Winter.
Hatten wir gerade im Vorgespräch.
In Bayern, da ist immer alles weiß und zugeschneit über Monate. Genau. Mhm. Im Bayerischen Wald, das ist 40 Minuten von mir weg, 40 bis 60 Minuten Fahrt. Da gibt's Winter. Aber das ist ja vor der Haustür, da will ja keiner. Und die Idee zur Polarnacht 1 ist mit meinem Trauzeugen gekommen. Wir wollten damals ans Nordkap als Roadtrip, aber wir wollten es nicht im Sommer machen, sondern wir haben gesagt, wir wollen mal so einen richtigen, gescheiten Winter erleben. Mhm. Und meine Frau hat damals gesagt, ihr habt doch alle zwei vollkommen an einer Waffel. Ihr könnt ihr vergessen, ich fahre dann nicht mit. Also schon einmal nicht mit euch zwei und zum anderen nicht, schon gar nicht dahin. Ja, und dann gab es das ein oder andere Foto, das ein oder andere Erlebnis aus der Polarnacht 1 und dann hat Eva auch Blut geleckt und hat gesagt, okay, dann so schlimm kann es ja gar nicht sein, wenn ihr dann doch wieder lebend zurückgekommen seid. Sie hat sich sehr vor der Kälte gefochten, aber ob das wirklich so schlimm ist mit der Kälte, da glaube ich, kommen wir dann später noch drauf.
Auf jeden Fall. Vielleicht wirklich nochmal zurück zur Polarnacht 1, sagen wir's, nennen wir es einfach nochmal so, mit deinem Kumpel. Wart ihr unterwegs mit einem Mobil? Ja, also wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Mit
ja,
dem
genau,
Mobil, wo du jetzt auch drin sitzt?
Genau, mit dem, wo wir jetzt drin sitzen.
Erzähl das vielleicht auch direkt mal dazu.
Genau, was fährst du denn da?
Genau, damit wir es mal bildlich auch haben. Womit seid ihr unterwegs gewesen?
Das ist ein Bürstner Lyseo, also ein teilintegrierter, winterfester teilintegrierter. Mhm. Ich würde ihn jetzt mal fast sagen winterfest plus, weil ich die Defizite eines teilintegrierten ein bisschen gewaltig ausgemerzt habe.
Mhm.
Das Problem ist das Führerhaus. Also das ist halt einfach so, da zieht es wie Bolle durch und ich habe mir im Vorgang quasi der Polarnacht 1 die Mühe gemacht und habe das Fahrerhaus vorne eigentlich komplett zerrupft, soweit ich es geschafft habe, und habe das komplett nachisoliert. Habe dann im Winter 2020 bin ich mit einer Wärmebildkamera einmal ums Fahrzeug rum, habe mir angeschaut, wo noch Defizite sind, wo Schwachstellen sind und die dann auch noch gezielt ausgemerzt. Also deswegen nenne ich es jetzt mal Winterfest Plus.
Da müssen wir auf jeden Fall tiefer reingehen.
Da möchte ich, genau.
Ja, der Jan auch, ich weiß. Weil so wird es auch da draußen sein. Die Leute werden sich jetzt fragen, ja wie, winterfest, wie Isolierung, Dämmung. Erzähl mal ein bisschen was, wie hast du das gemacht? Was hast du genau gemacht?
Genau, was? Ja. Weil ich habe, oder wir haben ja auch beide letztendlich so einen teilintegrierten Führerstand. Und da wäre jetzt die Frage, was können wir denn noch tun?
Genau.
Erzähl mal bitte.
Wie sieht das mit Markennamennennung aus? Muss ich mal ganz
klar
kurz fragen.
Wir verdienen nichts, okay. Wir wollen nichts, wir machen keine Kooperationen, okay. Also bewusst, und von daher ist das alles Nennung von Tipps und Tricks, was wir hier so definieren. Klar,
okay.
Wir sind weder gesponsert noch sonst irgendwas.
Alles klar. Also ganz einfach, fangen wir mit den Türen an. Türverkleidung abnehmen und dann sitzen in den Türverkleidungen überall da, wo die Scheibe, wenn sie runtergefahren ist, nicht ist, 32 mm Amaflex selbstklebend drin. Mhm. Da, wo die Scheibe runterfährt, sitzen 19 mm. Das geht. Das geht auch sehr gut. Wenn man das macht, so der Profi-Tipp, unten mit den Schwitzwasser- und Kondenswasserablauflöchern freilassen. Dann auf der Beifahrerseite ist die Eintrittsstufe demontiert und abisoliert. Da, glaube ich, passen auch nur 19 mm Amaflex rein. Dann ist weitestgehend, also ich habe alles nicht angefasst, wo ein Airbag in der Nähe ist, habe ich die ganz ganze Armaturengedöns abgehabt, habe da, soweit ich mit den Fingern reingekommen bin, auch versucht, das abzukleben. Warum nur auf der Beifahrerseite in der Stufe? Auf der Fahrerseite sitzt bei der Luftfederung der Kompressor drin und diesen Raum möchte ich mir noch freilassen. Also das habe ich noch nicht, aber das ist noch so ein Projekt, was offen ist. Und dementsprechend habe ich da gar nicht erst angefangen, was zu isolieren. Das ist das, was Arbeit macht. Die etwas einfachere Geschichte ist dann, für den Fußraum gibt es von der Firma Cantop eine Fußraumisolierung. Die ist passend ausgeformt für ganz viele Basisfahrzeuge. Das macht sehr, sehr viel aus und es macht auch vom Fahrgeräusch einiges aus. Und dann hatte ich den Beifahrersitz raus, habe da drunter abisoliert, auch mit Armaflex. Den Fahrersitz habe ich drin gelassen, weil bei uns sitzt dann die ganze Elektronik drunter, der Elektronikblock. Das wollte ich mir noch nicht antun. Und das restliche Fahrerhaus hat einen ganz klassischen dicken Isolierteppich drin liegen. Wenn jetzt der Eindruck entsteht, man muss das machen, um dahin zu fahren, nein, das muss man nicht. Das macht man, wenn man halt einen an der Waffel hat, so wie ich. Beziehungsweise spart es natürlich einfach Brennstoff, egal mit was man heizt. Das war eigentlich so die Idee dahinter. Dann, genau, beim Rumgehen mit Wärmebildkamera ist eigentlich nur aufgefallen, dass es so ein bisschen Zuglöcher gibt aus den Rücklichtern bei der Dusche. Und das, glaube ich, war es eigentlich, was Amaflex so gemacht hat. Ja, genau.
Du hattest gerade gesagt, die Cantop-Fußraumisolierung. Ich habe ein Video gesehen bei tja, irgendwelchen YouTubern. Frag mich nicht mehr, wer das war. Und die haben geflucht. Hast du auch geflucht beim Einbauen? War das auch so kompliziert? War es nicht, aber schwierig, das reinzuwürgen sozusagen?
Nur auf der Beifahrerseite. Also auf der Fahrerseite geht's, auf der Beifahrerseite ja 3, 4, 5 Anläufe. Und nach dem dritten Anlauf meint man, es sitzt und dann fällt es wieder raus, aber irgendwann hat man einen Dreh raus. Das gehört da dazu. Fluchen gehört bei der
Führung dazu. Ja, weil das war jetzt das, was mich neu interessiert. Ich habe die ja auch schon mal gesehen und habe das so gedacht, naja, wir fahren auch im Winter. Könnte sich das lohnen? Vielleicht ja. Wir machen es ja so, dass wir einfach ein paar Wolldecken unten da in die Ecke, also da unten reinschmeißen und die sozusagen ja unsere eiserne Notreserve ist, wenn wir sowieso mal Wolldecken bräuchten. Und die liegen dann, wenn wir stehen im Winter dann halt da. Ist fürs Fahren halt nicht sinnvoll, aber beim Stehen hilft es. Ne?
Was mich noch interessieren würde, ist die Maßnahmen, die du ergriffen hast. Woraus resultieren die? Ist es eher prophylaktisch oder sind es tatsächlich Erfahrungen aus dieser ersten Reise? Oder wie bist du darauf gekommen, diese ganzen Dinge zu machen?
Wie bin ich drauf gekommen? Wir mussten wintercampen, als wir das Fahrzeug bekommen haben. Wir haben das Fahrzeug im November bekommen. Mhm. Das heißt, der Einstieg war Wintercamping. Mhm. Und wir haben die erste Nacht, wir haben gefroren. Wir haben sowas von gefroren. Wir haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Die Kiste war nicht vorgeheizt. Dann war es relativ stürmisch. Auf die Idee gekommen, dass wir die Lüftung zumachen, das sind wir gar nicht gekommen. Mhm. Also und durch das, dass ich mir gedacht habe, oh je, jetzt hat meine Frau gefroren, das werden wir nochmal
passieren. Die fährt nie wieder mit dir, ne?
Die fährt nie wieder mit, genau. Habe ich mal gedacht, jetzt muss ich viel Aktionismus entwickeln, weil Füll hilft Füll. Und dann läuft das. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir erstaunlicherweise immer sehr weit mit unserer Gasversorgung kommen, wo andere immer jammern, ja, noch 3 Tagen, ich habe schon 2 Tage gehört, müssen wir Gasflasche wechseln, kennen wir zum Beispiel gar nicht. Und als ich diese Erfolge gesehen habe, war dann so ein bisschen Blut geleckt und dann musste es besser und besser und besser werden. Und ja, genau. Mhm. Deswegen musste man auch mal Sitze raus oder der Beifahrersitz raus, weil da drunter ist ein Riesenloch, auch wo der Tankabnehmer drin sitzt, das ist alles die Fiat, die spinnen, also da ist nichts isoliert, die Batterie, die im Fußraum vom Beifahrersitz sitzt, die steht auch voll in der Kälte, wir haben alle gelernt, Starterbatterien nicht in die Kälte, aber das Ding voll im Fahrtwind. Und das sind alles so Dinge, die sind Zug um Zug gekommen. Natürlich, klar, es gab ein paar Dinge, wo wir gemerkt haben bei der Polarnacht 1, kommt's aber kalt von vorne irgendwo her. Da gab es schon das ein oder andere Lesson Learned. Also da gab es schon vieles, wo beim zweiten Mal, wo ich besser vorbereitet war. Ich muss jetzt sagen, weil Eva hatte ja keine Erfahrung und die hat sich da wirklich auf mich verlassen. Gesagt, sag, was ich machen soll und ich tue das, du warst das schon mal.
Aber diese erste Nacht war jetzt nicht so, dass ihr, hättet ihr es gewusst und richtig gemacht, nicht gefroren hättet, ja?
Weniger wahrscheinlich.
Ja, ich frage deshalb, weil wir fahren nahezu unmodifiziert und wir haben auch bei minus 10 Grad gestanden und es ist kein Thema, du musst nur die Heizung heiß genug machen. Also warm.
Genau,
also.
Du musst. Ja, genau. Also man kann dann viel, viel einfach mit der Heizung erschlagen. Man kann es, wie gesagt, mit Decken machen. Das ist wahrscheinlich auch in vielen Fällen ausreichend. Ich habe halt so den Anspruch, ich will es nicht extra anfassen, sondern im besten Fall, ich stelle mich hin und fertig. Das ist so.
Keine Frage. Aber eigentlich ich wehre mich immer so, weil man hört das mal, ja, wenn man im Winter fährt, das muss ein winterfestes Mobil sein.
Nein.
Genau.
Darauf, das wollte ich hören. Darauf wäre ich jetzt auch gerne noch zu sprechen gekommen. Wir reden jetzt über Do-it-yourself-Maßnahmen. Hast du denn auch von Werk aus irgendwelche, also ich sag mal, okay, die meisten oder viele Fahrzeuge haben zum Beispiel einen beheizbaren Abwassertank. Ja, da kann man so eine Schnur dran ziehen und dann wird eben warme Luft auch, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, da.
Es gibt verschiedene Systeme, ja.
Genau. Sowas hast du aber auch, ja?
Also nein, der Abwassertank ist nicht isoliert. Die Tankheizung liegt seit 1,5 Jahren im Keller. Müsste mal einer runterbauen.
Mhm. Oh, das ist ja spannend. Da bin ich gleich mal gespannt auf deine Erfahrung, ob es da zu irgendwelchen Problemen kam, wie man sich das vorstellen kann.
Also das Winterpaket bei unserem Fahrzeug wäre noch gewesen, der heißt Abwassertank und Sitzheizung. Gerade Sitzheizung, sage ich immer, braucht im Wohnmobil wahrscheinlich kein Mensch.
Ganz genau. Das ist ein,
weil das Ding ist warm.
Nice to Regelfall. Have, so, aber ja. Es bringt dir ja im Endeffekt
nichts. Ist für die Rückenkranken ganz nett.
Wenn man ja, fährt, genau.
Warmen Rücken.
Ja, genau. Ansonsten ist in der Wintervariante, der damaligen Ausstattungsvariante, ist dann nichts mehr weiter dabei gewesen, weil der Frischwassertank liegt eh innen, die Leitungen sind alle weitestgehend isoliert, wobei da können wir dann bei Hoppala, was ist schiefgegangen, nochmal drauf zurückkommen. Das war's. Also was man machen muss, ist Winterabdeckung Kühlschränke, das muss man machen, sonst geht er einfach nicht. Also
da hat man keine Chance. Ja, bei, ab einer gewissen Temperatur, ne?
Genau, bei unter minus 20 Grad hustet der einem was.
Genau. Wir reden jetzt muss ich mal ganz blöd nachfragen, wir reden über welche Art Kühlschrank? Über einen Absorber?
Absorber.
Genau. Das betrifft jetzt aber keinen Kompressor wahrscheinlich dann, ne?
Nee, Kompressorkühlschrank technisch ja ganz anders. Die Absorberkühlschränke
brauchen genau. Ja, deswegen frage ich so, weil ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da bei mir irgendwas machen müsste.
Nee, der klassische Absorberkühlschrank, der hat ja so Einsatzfenster und der möchte es im Winter warm haben.
Was im Sommer oft auch das Problem ist, dass sie zu heiß werden, ne? Dass du die Luft nicht rauskriegst, ne? So, wenn ich das immer so mitbekomme.
Bei uns sitzen da dieses klassische Sommerpaket, Sommerlüfter haben wir. Also wir haben ein drittes Lüftergitter und wir bauen das dann einfach nur schnell um.
Okay.
Und also ich kenne auch keine Kühlschrankprobleme. Bisschen Pflege und schon läuft das.
Auch da gibt's Do-It-Yourself, ne?
Genau.
Ich habe ein altes Tischset genommen aus Kunststoff in der entsprechenden Größe und klemm das dann hinter das Gitter und im Sommer hat er halt den Lüfter dran.
Florian, also ich hatte in unsere Sendungsnotizen geschrieben, als kleinen Wegführer hier durch unser Gespräch, Must-Haves für eine solche Winterreise. Und jetzt sind wir ja gerade beim Thema Wohnmobile. Worauf kann man achten? Worauf muss man vielleicht sogar achten? Oder vor allen Dingen die Frage, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas übersehen, was dir ganz wichtig war, was du im Vorfeld dieser Reise noch sozusagen modifiziert hast? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Also wir hatten jetzt Isolierung, Kühlschrank.
Was genau, gibt's noch? Also so Isolierung auf jeden Fall so eine Scheibenabdeckung mitbringen, weil über die Glasscheiben einfach sehr, sehr, sehr viel Wärme verloren geht und man spart sich dieses Kondenswasserweggewische in der Früh natürlich auch einfach. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, was wir in der Version 1 gelernt haben, ist irgendwas vorne über den, also wenn man Fiat hat, über den Kühlergrill drüber machen, nämlich so eine alte Isomatte drüber. Weil solange das Fahrzeug richtig arbeiten muss, irgendwo auf der Straße funktioniert es, aber wenn man irgendwo in den Ort reinfährt, wird es sofort von der Lüftung kalt. Mhm. Und das haben wir so gelernt, dass man mitbringen soll und eine Trinkwasserkanne. Also mit Schlauch irgendwo ist ganz schwierig. Das ist eigentlich, außen ist eigentlich alles abgestellt. Man muss immer irgendwo rein.
Ich wollte gerade, also eigentlich hätte ich das auch noch in die Notizen geschrieben. Das können wir aber ruhig mal vorziehen. Hat jetzt nichts mit dem Wohnmobil zu tun. Aber bekommt man denn bei solchen Witterungen Wasser? Also wie du es schon gesagt hast, kannst nur in Gebäuden irgendwo was bekommen?
Überall.
Also das Wasser ist kein Problem.
Also entweder mal nett an der Tankstelle gefragt, dann machen die irgendeinen Technikraum auf. An den schwedischen Tankstellen gibt es ja sowieso, wir waren ja einmal kurz in Schweden auch drüben, gibt es ja sowieso diese beheizten Trinkwasser, Allzweck, Druckluft, Häuschen da. An Campingplätzen ist es ja eh kein Problem, da gehst du notfalls in die Küche mit deiner Kanne.
Ja.
Also Wasser war nirgends ein Problem. Wir haben den auch nie ganz voll geknallt, also wir fahren das immer mit 50% etwa und wir haben da nie Not gehabt. Vor allem auch, weil, also gerade die Finnen sind exorbitant hilfsbereit. Also die freuen sich wirklich, wenn sie da einen Gefallen tun können. Es gab nur ein einziges Mal, da hat jemand die Hand aufgehalten und das war es das war dann in Norwegen. In Norwegen hat es gleich Geld gekostet.
Okay, wie sieht's aus? Sollen wir mal in die Reise einsteigen? Da kommt mit Sicherheit noch auf Dinge zu sprechen.
Ein Must-Have hätte ich noch.
Erzähl.
Schneeketten.
Ja, okay. Ah, okay, der Klassiker.
Okay, der war jetzt zu einfach.
Der Klassiker.
Der war zu einfach.
Also,
und das Wissen darum.
Sicherlich auch keine Sommerreifen.
Nein.
Genau. Und da sind wir aber gleich mal ganz gespannt. Das kannst du vielleicht nochmal im Laufe deiner Reise hier einbringen, wie oft ihr denn die Schneeketten dann gebraucht habt oder ob die Dauer drauf waren dann irgendwann. Ich wollte einfach mal so langsam den Bogen spannen Richtung Reise. Und du hattest mir auch schon mal irgendwann geschrieben, dass du so ein bisschen auf Kriegsfuß standst mit Polarsteps und wolltest Polarsteps mal eine zweite Chance geben. Wie ich das so sehe und was wir auch hier als Grundlage heute für unsere Besprechung hier nehmen, hast du diese zweite Chance Polarsteps gegeben? Vorab die Frage, hat sich das gelohnt? Hat sich das ausgezahlt?
Ja.
Ja, sehr schön.
Das also wir haben auch sehr schnell dann die gedruckte Variante bestellt. Also wir haben noch ein paar Bilder ausgetauscht, wo wir keine Handyfotos drin haben wollten. Es hat jetzt weniger diesen Dokumentationsbenefit, sondern einfach, weil wir nie dazu eigentlich danach Zeit hatten, mal ein Fotobuch zu machen. Und das war halt einfach, das war so niederschwellig.
Genau, das ist einfach, ne?
Ja, es ist einfach. Wo ich überhaupt nicht zufrieden bin, ist, die Wetterdaten stimmen überhaupt nicht. Also das stimmt manchmal gar nicht von dem Wetter, den wir hatten, und die Temperaturen, die weichen massivst ab. Also das war nicht so richtig gut. Ja,
vielleicht liegt das an Skandinavien da oben.
Das wird an Skandinavien liegen, weil unser schwedischer Stopp hat gesagt, kannst du vergessen mit diesen Festlandwetterberichten, du musst irgendwas Maritimes nehmen, sonst wird das bei dir nichts.
Ah, okay.
Liegt wahrscheinlich an der Quelle.
Ja, wahrscheinlich. Weil ich bei uns hat es eigentlich immer, ja, doch gepasst. Doch, kann man sagen. Eigentlich hat es immer gepasst. Und ob da jetzt 1-2 Grad plus oder minus waren, das interessiert mich im Nachgang dann ja auch nicht mehr wirklich.
Naja, aber wenn es sonnig ist und es sagt bewölkt, das ist halt schon leicht
genau. Leben. Das sieht man ja dann an den Bildern, ne? Dann auf der nächsten Seite stehen. Eigentlich müsste dann auch so eine Artificial Intelligence rein, der die Bilder dann auswertet und sagt, na, da stimmt was nicht.
Jetzt hieß eure Polarsteps-Reise, Winterreise mit dem Wohnmobil nach Lappland. Ich glaube, wir sind hier nicht bei Netflix zu sehr. Wir dürfen, glaube ich, ein bisschen spoilern. Und ich glaube, du hast es auch gerade schon kurz erwähnt. Ziel war dann doch irgendwie das Nordkap. Ne? Wie hat sich euer Reiseziel dahingehend verändert? Und du hast es gerade schon erzählt, ihr wolltet auch schon bei der Polarnacht 1 mit deinem Kumpel auch schon zum Nordkap. Ist das richtig?
Genau, also bei der Polarnacht 1 sind wir an der berühmt-berüchtigten Nordkap-Schranke gescheitert.
Ja, legendär. Kenn ich aus dem Video vom Sascha Ode, das ist ja auch so ein YouTuber, der hat einen ganz tollen Film darüber gemacht, über seine Reise, und der ist da auch gescheitert. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie sieht das Scheitern da aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es gibt ja mehrere Konvois. Zu dem Zeitpunkt, als wir damals gefahren sind, das war ja noch Corona-Höchstzeit, gab es zwei. Es gab den 11 Uhr und den 13 oder 14 Uhr Konvoi. Und wir sind von Alta weggefahren damals mit dem Ziel 11 Uhr Konvoi. Wir sind um 6 Uhr losgefahren, sind um so etwa 10.40 Uhr sind wir dann vor der Schranke gestanden. Da war eigentlich noch alles gut. Es gibt ja diese Karte von den Norwegern, wo du die Straßensperrungen und diese Vorhersage, ob die Straßen gesperrt werden, alles siehst, die sagten alles gut, Konvoi fährt um 11. Konvoifahrer kam uns vom Nordkap entgegen, steigt aus und schüttelt den Kopf. Und müssen jetzt sagen, wir hatten da schon eine extrem nervenaufreibende Hinfahrt bis zu der Schranke. Es hat sehr, sehr, sehr starke Seitenwinde gehabt. Wir haben sehr starke Schneeverwehungen gehabt damals. Und wir sind, wenn man von Alta wegfährt, Thomas, du kennst das ja, bist du von Alta gefahren?
Ja, wir sind auch
von Alta gefahren. Du fährst ja durch diese, ich nenne es mal Schlucht durch, und dann kommt ja diese lange Hochebene.
Ja, genau.
Und das ist ja so circa, sag mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde nach Alta, und wir kommen da an und es ist ein riesen Geblinke auf der Straße und ein Schneeräumer lag im Straßengraben auf der Seite. Ah. Da dachten wir, oh Gott.
Wenn der das da schon liegt.
Leute. Genau, wenn der da schon liegt. Wir sind angekommen und der hat damals gesagt, nee, also es wird nichts, es ist viel zu windig. Und wir haben gesagt, jetzt komm, stell dich nicht so an. Mit dem Wissen von heute weiß ich, warum er uns nicht fahren lassen hat. Und wenn, also die sagen dann nein, und dann ist das Gesetz. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben dann gefragt, wie sieht's aus? 14 Uhr Konvoi, haben wir eine Chance? Hat er gesagt, nee, die nächsten 3-4 Tage ist es vorbei. Also das Wetter wird so schlecht sein. Vergesst das.
Ja.
Und da wir ja nur begrenzt Zeit hatten, Christian musste wieder in die Arbeit, war es dann da auch, sind wir da gnadenlos gescheitert.
Konvoi heißt im Übrigen, dass diese Strecke quasi zu einer One-Way-Strecke wird, ne?
Genau.
Ja,
weil also es fährt vorne raus ein Flug, also ein Schneepflug, und die haben ja männliche Schneepflüge, nicht so ein Spielzeug wie bei uns. Dann kommen die ganzen Fahrzeuge, die hinwollen, und hinten fährt ein, ich nenne es mal Lumpensammler, der aufpasst, dass keiner verloren geht.
Ja, genau. Weil normalerweise ist es nur mal für diejenigen, die noch nie da waren und sich das jetzt fragen, normalerweise ist es ja zu vergleichen mit einer Bundesstraße, Landstraße, kurvigen Bundesstraße in Deutschland. Also man hat normalerweise Gegenverkehr, aber im Winter ist das halt nicht möglich. Da geht es halt immer nur in eine Richtung.
Genau, und wie lang ist die Strecke ungefähr, die also kilometermäßig, die der da im Konvoi fahren würde? Also
24,
okay.
Glaube ich, so 24, 30 Kilometer, glaube ich, sind das dann noch um den Dreh, oder,
Thomas? Ja, das kommt hin.
Ja, genau, um den Spoiler zu Ende zu bringen, dieses Jahr hat es funktioniert, es war nicht mal die Schranke. Also es gab keine Konvoifahrten, man konnte einfach fahren, weil es ja, Wetter entsprechend gut war.
Okay. Da kommen wir sicherlich gleich auf jeden Fall noch dazu. Wie gesagt, Winterreise mit dem Wohnmobil nach Lappland, war das euer primäres Ziel? Und wolltet ihr ursprünglich vielleicht
genau, also das,
ans Nordkap?
Nee, das haben wir uns offen gehalten. Es gab zwei verschiedene Ziele, die wir hätten anfahren wollen. Wir haben gesagt, wenn die Vorhersage zum Nordkap entsprechend gut ist, dann fahren wir Richtung Nordkap. Wenn die Nordkap-Vorhersage entsprechend schlecht ist, fahren wir nach Abisko in die Aurora Sky Station. Das ist, ja, ich nenne es mal ein aufgelassenes Skigebiet. Da ist oben die Bergstation noch, ist alles verglast, gibt es was zu essen, kann man sich aufhalten und hoffen, dass das Polarlicht einem gnädig ist. Das wäre dann das Sekundärziel sozusagen gewesen. Also das hätte sich dann quasi so Finnland-Höhe, was ist das für eine Höhe? Also kurz bevor Finnland zu Ende ist, hätten wir uns da entscheiden müssen, wo wollen wir hin.
Und ihr hattet wie viel Tage Zeit? Das ist ja auch immer so eine spannende Frage, weil auch wann immer du in irgendwelchen einschlägigen Foren liest, dann erzählen oder schreiben gerne die Menschen so ihre Wünsche, dass sie gerne zum Beispiel zum Nordkap möchten, und dann kommt immer dazu, wir haben so und so lange Zeit. Also da ist manchmal
eine Woche Zeit, ne?
Da ist genau. Da
hoch.
Ja, genau. Da ist manchmal die Rede von 3 Wochen, manchmal die Rede von 4 Wochen. Ich kann es ja jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, dass die 4 Wochen echt auch schon anspruchsvoll waren. Ich glaube, das hat man in der Berichterstattung ja gehört, dass wir gerade mal an einem Punkt 2 Tage waren. Ansonsten waren wir jeden Tag woanders und sind auch immer viel gefahren. Es hängt sicherlich natürlich auch damit zusammen, wie viele Punkte man anfährt, wie viel man sehen möchte. Aber wie lange wie viel Zeit hattet ihr jetzt im Winter?
Also wir hatten geplant maximal 24 Tage mit 2 Tagen Puffern. Also wir hätten 2 Tage irgendwo entweder entsprechend große Probleme haben können, dass wir festhängen, oder sagen wir warten irgendwas 2 Tage ab.
Ja.
Haben wir nicht gebraucht, wir waren nach 21 Tagen wieder zurück zu Hause.
Hui, das ist echt sportlich. Das
gar nicht.
Ja, also es
ich fand es sehr entspannt. Eine
andere Route, ne? Thomas.
Ja, es war, also das ist nämlich das Nächste, das kommt jetzt wieder drauf an, wo fährt man los und wie fährt man hin? Also wir haben ja schon mal das Problem, dass wir einmal quer durch Deutschland müssen, bevor wir überhaupt mal am Wasser sind. Das heißt, bei uns gehen ja da schon mal, also gut, man kann es auf einen Tag machen, aber wer möchte das mit dem Wohnmobil? Und dann haben wir uns ja ganz speziell dieses Mal für die Route über Finnland entschieden, weil man da einfach schon viel Fahrerei spart. Man spart keine Zeit, weil man ist 30 Stunden auf der Fähre.
Ja.
Aber wir fahren gerne Fähre, weil das holt einen so ein bisschen in Urlaub ab, entschleunigt einen und
Fährefahren ist toll. Ja, die Fährfahrt sieht schon gewaltig aus, ne? Wenn ihr da von Hamburg, glaube ich, oder war das Hamburg oder war es Travemünde?
Wir sind von Travemünde. Travemünde. Ja, Travemünde gefahren.
Und so viel davon. Die Spur so sieht, das ist schon gewaltig bis da hoch nach Helsinki. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, aber 30 Stunden sagt alles aus.
Genau. So viel darf man auch schon vorwegnehmen. Ihr seid tatsächlich natürlich eine komplett andere Route gefahren. Also eigentlich, wo wir über den Hinweg über Schweden genommen haben und dann über die Westküste Norwegens, also an diesen zerklüfteten Fjordlandschaften entlang uns runtergehangelt haben, das habt ihr ja komplett ausgelassen. Also ihr seid durch Finnland, einfach mal für die Hörer, die jetzt die Karte nicht vor Augen haben, so einmal so quasi mittig durch Finnland hoch, dann rüber eben nach Norwegen bis ans Nordkap. Und den Rückweg später, wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf, quasi an der Ostküste Schwedens wieder runter.
Genau. Die Variante 1 war ähnlich wie du es ja gefahren bist, auch erstmal Schweden hoch. Und Das fand ich, also letztes Jahr wird es ein bisschen fad, also gerade so diese Ecke Gävle da hoch, da gibt es halt einfach nichts, also das ist nicht schön. Finnland war ich selber, außer diesen kurzen Rutscher, den man ja machen kann, wenn man das möchte, von Schweden aus Richtung Nordkap letztes Mal haben wir gemacht. Und dass wir die Finnland-Route genommen haben, das hat sich dann als richtiger Glücksgriff erwiesen. Warum machen wir dann vielleicht im weiteren Verlauf?
Ja, steigen wir doch
Finnland
einfach
bietet
mal ein.
einen riesen
Ja,
Vorteil.
steigen wir.
Können
Komm,
wir
wir
gerne
waren doch
machen.
jetzt schon auf der Fähre. Wir sind doch schon in
Genau.
Finnland angekommen.
Genau.
Also ihr seid mit dem Eisbrecher, nein, hinter dem Eisbrecher.
Genau. Also wir sind in der Früh aufgewacht und es hat die ganze Zeit Bong, Bong
So.
gemacht. Und wir so, oh, was haben die an dem Scheißdampfer nicht im Griff? Was schlägt denn da so? Bis wir mal draußen waren. Eis. Also das ist eine gebrochene Rinne, aber das ist halt auch entsprechend, ich kann nicht sagen, wie dick, aber das Sven an den Rumpf gemacht hat, das hast einfach gehört. Das war natürlich schon cool. Also das muss man mal ganz klar sagen. Das hatten wir auf Oslo letztes Jahr nicht, da gab es einfach nur Schnee, als wir angekommen sind. Fähre selber, also wer Kreuzfahrt gewohnt ist, ist von der Fähre, glaube ich, schockiert. Wer Fähre gewohnt ist, die war okay. Also es gibt ja immer so von bis. Also die schönste Fähre bisher war die Norröna auf Island. Glaube ich, das toppt nichts als Fähre. Aber kann man durchaus machen, und die 30 Stunden kriegt man auch rum. Also das ist gar kein
Hast du
Problem.
noch ungefähr oder magst du sagen, was die Fährfahrt gekostet hat? Ich meine, man kann es ja nachschlagen, wenn man jetzt in
Wir haben
einschlägigen.
bezahlt zu zweit mit dem Fahrzeug und wichtig, Stromanschluss für den
Ja.
Camper 470 Euro.
Okay. Ja. Das
Also
ist fair
kein Geld.
für den
Nee,
Preis.
das ist überhaupt, also im Sommer ist es öfters deutlich teurer und es ist okay. Also
Ich frage deshalb,
braucht
weil
ja
wir
auch
uns gerade
Sprit.
mit Fähren beschäftigen, weil wir überlegen, ja, Südschweden zu machen im Sommer. Und
Früh
auch gar nicht so
buchen.
hoch. Ja, genau. Ist hoffentlich früh genug noch. So, aber wir sind in Finnland, nicht in Schweden im
Genau.
Moment.
Wie waren denn die Bedingungen in Finnland dann schon? Also jetzt wart ihr ja in Skandinavien. Nochmal ganz kurz, haben wir es erwähnt? Wann seid ihr gereist? Genau, das sollte man vielleicht dazu sagen, damit die Hörer da
Wir
oben.
sind angekommen in Helsinki am 10.01.
Okay.
Genau. Ja, man hat ja immer also das Wetter im Blick. Also man möchte ja von nichts überrascht werden. Und wir haben gesehen, ach, wir kommen da an und es hat plus 3 Grad. Und ich sage zu Eva, wenn wir da ankommen, es hat plus 3 Grad. Das wird die Hölle auf Erden zum Fahren. Es wird spiegelglatt sein. Du kannst keinen Schritt gehen. Und wir hatten dann aber zeitlang das Glück, dass wir vor dieser Warmfront hergefahren sind. Wir waren immer schneller als die Warmfront. Sie hat uns irgendwann eingeholt, aber da waren wir dann auch ein bisschen eingegroovt schon mit dem Fahren. Ja, wir hatten Plusgrade. Also wir waren am Polarkreis in Rovaniemi und hatten 0 Grad. Und wir hatten teilweise plus 3 Grad. Es ist dann wieder kälter geworden, aber also man hat lieber kalt als warm zu der Jahreszeit, das sage ich gleich.
Okay.
Dann würde ich vielleicht in Helsinki gleich noch was Wichtiges sagen, was auch immer ein Riesenthema ist. Und wenn man das Internet da durchforstet, da steht so viel Schmarrn drin, Gasflasche.
Ja.
Also ich habe mir extra für 25 € einen finnischen Gasflaschenadapter gekauft, den ich jetzt original verpackt wieder irgendwo in den Keller legen kann.
Ja.
Wir sind da an so einem Autohof eingeschlagen, haben gesagt, pass auf, wir brauchen eine Gasflasche. Der so, ja, was wollt ihr denn haben? Ich so, ich hätte gerne Komposit. Ja, die haben wir nicht. Ja gut, dann hätte ich gerne die Alu. Ja, die haben wir auch nicht. So, ja, dann nehme ich die Gas, wenn du die hast. Ja, die habe ich. Gut, Dankeschön. Und das ist deutsches Gewinde. Aga, dieser schwedisch-finnisch-norwegische Gasausrüster, die stehen immer an den Tankstellen, die Container rum, ist von Linde gekauft worden. Und seitdem scheint es da deutsches Gewinde zu geben. Das war vollkommen stressfrei.
Okay.
Was dann noch sehr lustig war, sie haben uns die Stahlflasche irgendwann versehentlich in Aluflasche umgetauscht, die haben wir gleich behalten. Das war so.
Jetzt nur
Hoppla.
zu
Okay,
jetzt.
also die füllen nicht, die tauschen tatsächlich auch dort dann aus.
Füllen geht in Finnland gar nicht. Also für die, die mit Tank
Okay.
unterwegs sind, wir haben ja auch einen Tank, also wir haben ja einen Tankplatz, einen Flaschenplatz. Füllen geht nur irgendwo so, wenn man von Helsinki Richtung Westen, Richtung Fiskars fährt, da gibt es irgendwo mal eine Möglichkeit. Ansonsten ist in Finnland nichts mit Füllen.
Okay.
Genau, also da wird getauscht.
Das heißt,
Aber
jetzt
ja,
muss ich
nee,
noch mal
ich
ganz
hab
blöd fragen, wenn ich jetzt mit meinen Alu-Gasflaschen losfahre, siehst du da die Möglichkeit, dass sie die auffüllen können?
Nicht in Finnland. Also wenn du in Finnland bleibst, dann nicht. Mhm. Ansonsten gibt es ja so die MyLPG-App zum Beispiel. Mhm. Überall da, wo was eingezeichnet ist, kriegst du eigentlich auch die Alugasflasche gefüllt.
Ja.
Entweder leist er bei uns die finnische Flasche aus oder man lässt einen Flaschenplatz frei. Also das würde ich empfehlen, okay, wenn man zum Losfahren einen Flaschenplatz freilassen.
Und dann schauen, dass wir sich eine Leihflasche besorgen quasi.
Genau, dass man die in Deutschland nochmal einfach auffüllt, dass man mit einer vollen Flasche ankommt, dort eine regionale Flasche leihen und dann halt rechtzeitig tauschen.
Also müsste man jetzt schauen, wie es überregional, also sprich länderübergreifend aussieht, Finnland, Norwegen, ändert sich das dann nochmal? Muss man dann vor Grenzübertritt dann doch nochmal die finnische Flasche wieder loswerden und sich eine norwegische?
Also wir haben die finnische in Schweden ausgetauscht, die schwedische wieder in Finnland. Das war überhaupt kein Problem.
Okay. Genau. Das passt, ja. Ist ein guter Hinweis, weil ich glaube, da muss man sich schon ordentlich Gedanken zu machen, mit welcher Flasche man irgendwo irgendwie hinfährt und die auch wieder gefüllt kriegt. Das ist nicht so.
Also beim ersten Mal habe ich da eine riesen Panik geschoben und an jeder, in Schweden geht es ja noch ein bisschen, an jeder LPG-Tankstelle notfalls 3 Kilo drauf gefüllt. Mhm. Beim zweiten Mal war ich wesentlich entspannter, weil ich konnte die Verbräuche einschätzen. Ich wusste, dass es an jeder Milchkanne kann man da Gasflaschen tauschen. Also wirklich an jeder Tankstelle ist es, an jedem Baumarkt, Tankstelle und teilweise so Kfz-Werkstätten kriegst du Gasflaschen. Also das ist kein Problem. Egal, was das Internet propagiert, es ist kein Problem.
Ja,
okay. Den Adapter würde ich trotzdem mitnehmen, weil wenn noch einer alte Flaschen hat, stehst du sonst vielleicht trotzdem ohne da. Aber und im Sommer, glaube ich, ist es sowieso stressfrei. Da kann man auch mit 2 Deutschen losfahren und mit 1,5 Deutschen zurückkommen oder so.
Cool. Dann seid ihr da hochgekachelt. Gemüllert, muss man sagen.
Ja, gemüllert. Hochgemüllert. Ja, genau. Also dann gab es eigentlich erstmal reine Transittage. So erfahrungsgemäß, mir reicht es immer so nach 450 Kilometern, reicht mir das. Und auch erfahrungsgemäß, am Anfang ist es schön, aber je höher man kommt, umso schwieriger wird das mit den Straßen. Einfach, bis man sich daran gewöhnt hat mit den Zuständen, weil da oben gibt es kein Salzstreuen. Zum einen würde es nichts bringen. Und zum anderen, glaube ich, können sie sich auch einfach nicht leisten, bei dem Straßennetz das schneefrei zu halten. Das heißt, da wird nur der Schnee weggeschoben und festgefahren. Und es gibt am Ende einfach nur eine einzige große Eisfläche auf der Straße. Genau, der Thomas zischt.
Klingt
spannend. Nee, das ist rotzegeil.
Ja.
Ja, weil die rillen dann die Straße. Also diese Eisfläche, die wird mit so einem Stahlrechen, werden da Rillen reingezogen. Das sieht ein bisschen aus wie eine frisch gemachte Skipiste.
Ja. Ich habe ein Vorstellungsbild dazu, ja.
Genau. Und das hat einen Seitenhalt, das ist der Hammer. Das ist nur nichts zum Bremsen.
Ja, okay. Aber zumindest hast du nicht so dieses latente, permanente Gefühl, irgendwie ins Schleudern zu kommen.
Gar nicht.
Okay.
Nein, gar nicht. Nur also das wirklich Seitenhalt.
Wohl überlegt geplant sein.
Ja, genau. Und Bremsen planen geht da ja nicht, weil da gibt's ja einen Verkehrsteilnehmer, der einen ständig zum Bremsen zwingt.
Oh, ja. Wie oft seid ihr denn begegnet? Dem Elch oder dem Rentier?
Elch beim ersten Mal 3 Mal, dieses Mal kein Mal.
Ja.
Und Rentiere dieses Mal 5 oder 6 Mal und davon einmal, muss ich sagen, war es knapp.
Oh, ja.
Genau.
Das ist das große Gefährliche dann besonders.
Ja, also weißes Rentier auf weißer Straße bei Dunkelheit, das ist wie wenn dein Geist erscheint.
Schön.
Genau, deswegen, aber man fährt dann sowieso keine, also es gibt ja teilweise ist in Schweden, in Finnland 110 erlaubt, aber das fahren die Einheimischen mit den Spikes-Reifen, aber nicht der deutsche Tourist.
Ich sehe gerade, du hast ein Bild in deinen Polar Steps, wo man diese Straße mit diesen Rillen sehr schön erkennen kann. Vielleicht dürfen wir das ja benutzen in den Shownotes, dass man das einfach mal so als Beispiel sehen kann.
Gerne. Also wenn ihr da irgendwas braucht oder haben wollt, feel free.
Cool.
Genau. Ja, dann sind wir... Ich will diese finnischen Namen nicht aussprechen. nach Pyhäjärvi gefahren. Da haben wir einen ersten Übernachtungsstopp gehabt. Da haben wir auch nichts weiter gemacht. Und sind von da weiter nach Posio gefahren. Dort ist Finnlands größte, tiefste, wie auch immer, Schlucht. Also sie nennen es hochtrabend den Grand Canyon von Finnland. Mhm. Und das sind lauter kleine Wasserfälle, die da runterfließen und die frieren im Winter zu einer einzigen großen Eiswasserfalllandschaft an. Ist für so Eiskletterer wohl das totale Eldorado. Gibt es jede Menge Wanderwege dort. Und das war so der erste Touri-Stopp, den wir gemacht haben.
Schönes Winterparadies auf jeden Fall. Also so stellt man sich eigentlich Winter vor.
Genau.
Dazu sagen, also müssen wir unseren Hörern und Hörer jetzt mal natürlich, es ist so wie man es sich halt vorstellt. Also schneeweiße Straßen, schneebedeckte Bäume. Temperaturen hat man da jetzt so?
Das war noch die Geschichte, wo wir vor dieser Warmfront her sind. Da hatten wir so ungefähr -2, -3 Grad. Okay. Das war sehr, sehr angenehm. Mhm. Das war auch schön zum Gehen.
Ja.
Genau. Und wir hatten ja noch einen, und ja, von da sind wir dann weiter, und zwar Richtung Schweden. Wir waren dann ein paar Tage in Schweden.
Genau, seid einmal quer rüber gefahren, sehe ich hier auf der Karte.
Genau, also wenn man das auf Polarseps so ein bisschen sieht, da ist ein riesiger Knoten drauf, weil wir uns dann in diesem Eck um Rovaniemi viel aufgehalten haben.
Ja.
Wir haben auch über Instagram einen Tipp bekommen, dass wir eben in Övertorneå bei der Norsk Lodge mal einkehren könnten. Mhm. Das ist ein Schweizer Auswanderer, der hat sich da vor 6 Jahren seinen Traum erfüllt und hat da so eine Lodge mit auch Campingstellplätzen, mit eigenen Räumen, und der macht da alles selber. Es gibt nur ihn. Mhm. Und das Personal sind Work and Travel. Also der macht das rein mit Work and Travel. Und ich bin da gesessen, das hast du erzählt, und dachte so, das endet im blanken Chaos. Das waren 3 ausgesprochen tolle Tage. Es war schön, du bist da nicht Gast gewesen, sondern du warst da ein Freund. Du hast mit allen wirklich auf Augenhöhe. Das war nicht irgendwie so, ich bin hier Gast und ich sag dir was, sondern die haben wirklich Spaß dran, mit dir was zu machen. Wahrscheinlich, weil die nur einen begrenzten Zeitraum einfach da sind. Also das war richtig, richtig toll. Also die Norsken Lodge kann ich jedem ans Herz legen.
Werden wir auf jeden Fall versuchen, wenn ich denn dann denke, und die Links irgendwie finde, in die Shownotes verlinken. Also für alle Interessierten, die auch mal so eine ähnliche Tour machen wollen, können es dann mal nachklicken.
Die Idee dahinter war, es gab so ein paar Dinge, die wollte Eva machen, und es gab so ein paar so Dinge, die wollte ich machen. Mhm. Und wir haben die halt im Vorhinein, oder damals wussten wir nicht, dass es quasi nur der Max ist. Max angeschrieben, also Max und seine Frau. Pass auf, wir kommen vorbei, wir wollen mit Hundeschlitten, wir wollen mit Rentierschlitten, wir wollen mit so einem Schneemobil.
Ja.
Und dort hat er gesagt, ja klar, ich schnür euch so ein Gesamtpaket, Vollpension, kommt vorbei, ihr müsst nur rumstehen, den Rest machen wir. Mhm. Und so war es eigentlich. Auch im Großen und Ganzen mussten wir nichts machen. Was dann noch lustig war, wir sind da angekommen und hatten das allerkleinste Wohnmobil. Es war nämlich ein Schweizer Anbieter noch da, und da sind lauter Morelo-Fahrzeuge gestanden. Mit Side-Out und allem, was man sich so vorstellen kann. Also
so eine geführte Tour quasi, oder?
Was, ja, genau. Die sind irgendwo in Schweden mit der Fähre angekommen und sind dann da hingefahren und waren dann da, glaube ich, eine Woche oder so.
Aha, okay.
Genau. Also waren wir der kleine Fisch im großen Wal-Aquarium.
Ja. Das wäre übrigens auch noch eine Frage gewesen, die sich jetzt auf die gesamte Reise bezieht. Wie oft oder wie viele Campern seid ihr begegnet? Weil uns ist im letzten Jahr, im September, Oktober, ist eigentlich so ergangen, dass wir so gefühlt so oft alleine waren. Wir standen auch teilweise auf Stellplätzen alleine. Es muss ja noch einsamer sein um die Jahreszeit, oder? Wie oft seid ihr Campern begegnet?
Verhältnismäßig oft. Mhm. Also im Gegensatz auch zum letzten Jahr, wobei, wie gesagt, Corona-Bedingungen sehr, sehr vielen. Also ist jeden Tag mindestens 2, 3 Fahrzeuge entgegengekommen.
Ja.
Auf irgendwelchen Park-for-Night-Plätzen vollkommen allein. Also kein zweiter. Die paar Campingplatz-Aufenthalte, die wir hatten, die 1, 2, ein paar Dauercamper, Einheimische.
Ja, ja.
Okay. Die meisten haben wir am Nordkap gesehen. Also da war von Expeditionsmobil bis Bulli alles da.
Es ist und bleibt das Sehnsuchtsziel.
Genau.
Faszinierend, ja.
Genau. Ja, dann ja. Ging es an der Norsken Lodge ging es dann eigentlich los. Der Tag, der erste Morgen dort, da hat uns die Warmfront dann gehabt. Und du konntest ohne Spikes unter den Schuhen nicht gehen. Mhm. Das war höllenglatt. Mhm. Das war dann auch ein bisschen schade, weil wir hatten da die Hundeschlittentour gebucht und dieser Rennstall, muss man sagen, wo wir da waren, die haben gesagt, okay, tut mir leid, es geht nicht, wir können keine Hundeschlittentour machen, es ist viel zu gefährlich, die Tracks sind viel zu vereist, das Risiko für die Hunde ist einfach viel zu groß. Wir können gerne, ihr könnt uns hier Löcher in den Bauch fragen, ihr könnt mit den Tieren kuscheln, was ihr wollt, wenn ihr den ganzen Tag da bleiben wollt, egal. Aber Schlittenfahren ist nicht.
Ja. Yeah.
Hat sich ein Teil der in der Norsken Lodge auf oder untergebrachten Leute hat sich natürlich ein bisschen aufgeregt. Wir auch als Tierbesitzer haben gesagt, ja, dann ist es halt so. Also Eva war todtraurig.
Ja, natürlich. Man darf traurig sein, aber man darf, glaube ich, die Entscheidung der Verantwortlichen dann auch respektieren. Nee. Ne?
Nee. Und das war auch eine der mit schönsten Erlebnisse war, mit Eva Maria, also der Chefin vom Rennstall, da am Feuer zu sitzen, bei diesem gruseligen finnischen schwedischen Kaffee und Zimtschnecken und einfach über den ihre Lebensweise zu sprechen. Mhm. Die jagen selber, die sind weitgehend Selbstversorger, einfach wie die da leben, wie sie mit Touristen umgehen, wie sie mit anderen Einheimischen umgehen, wie das Miteinander da dort ist. Das war lehrreich zum einen, faszinierend zum anderen und wunderschön als drittes. Also das war einfach toll. Auch wenn es dann nichts war mit Hundeschlittenfahren.
Ja, manchmal sind es diese Begegnungen, die eigentlich das ausmachen, ne? So eine Reise.
Genau.
Ja.
Ja, Husky, denkt man auch, wenn das die fahren Rennen, ratet mal, wie lang so ein Husky-Rennen geht, wie viele Kilometer?
Oh, das war lang, glaube ich. Ich meine 200 Kilometer oder so. 160, die, 200?
Die machen oder noch 500 Kilometer 24-Stunden-Rennen machen die.
Okay. So, ja. Thomas, jetzt hast du eine Aufgabe.
Soll ich mir so einen Husky nehmen und dann auch irgendwie da mitrennen?
Neben ihm herlaufen.
Ja. Ja.
Ich würde auf den Husky wetten.
Ja.
Also ich kenne deinen Trainingsstand nicht, aber ich wette auf den Husky.
Ich bin dabei. Ich setze auch auf den Husky.
Die sind auch süßer.
Ja, gut. Absolut. Danke, Jan.
Sehr gerne.
Und dann meint man ja, die werden irgendwie, die wohnen draußen und so, aber nein, die haben 21 Huskies und die 21 Huskies wohnen mit dem Haus.
Hm. Wow.
Also die kommen in der Früh raus in die Zwinger, dann werden die gefüttert in den Zwingern, aber am Abend kommen die alle mit rein. Und ich habe dann gesagt, wie ist das dann im Fellwechsel? Und die so, ja, es ist halt alles Husky-Farben.
Hm. Das ist ein Teil, ne? Wir leben da wirklich zusammen, ja.
Und das heißt aber auch, also die Tiere sahen super gut aus, unten Pfoten, alles tipptopp. Also ich glaub's ihnen. Also ja. Ich glaub's ihnen wirklich. Auch dahingehend auch wieder spoilern, wir waren ja nochmal da dort. Und da hatten wir dann nochmal ein bisschen mehr Zeit und es war auch intimer, da nur Eva Maria, Jacob, Eva und ich da dort waren. Und die Eva Maria ist irgendwo in dem Tierschutzdachverband, die da ist, und die versuchen gerade so eine Haltungsampel zu etablieren, dass der Tourist sieht, wie gut ist eigentlich dieser Husky-Züchter oder dieser Husky-Stall, wo ich hingehe, wie geht der mit seinen Tieren um. Mhm. Sie rennt aber keine offenen Türen mit der Idee.
Ja. Okay.
Genau. Ja, dann der nächste Tag war dann Scooter-Tour, also Schneemobil-Tour angesagt. Mhm. Yo, Alter.
Ich will auch. Wenn ich beim Skifahren bin, ja gut, die fahren meistens nur, wenn irgendwie was passiert ist und sie irgendwen abholen wollen oder so, der da sich hingelegt hat, aber ich möchte so ein Ding auch mal fahren. Das muss cool sein.
Das ist cool. Also wenn man Motorrad fährt, ist es anders. Es ist ein bisschen wie Quadfahren. Mhm. Man gibt mit dem Daumen Gas, mit dem Unterschied, das Schneemobil kennt keinen Schlupf. Also das die Leistung, wo du auf die Kette kriegst, die kriegst auch ab.
Ja.
Die, wo wir hatten, die Touri-Dinger, die fahren so circa 100. Ich habe es bis 80 geschafft. Und man steht. Und jetzt stellen wir sich mal vor, wenn man mit 80 km/h im Wind steht. Es ist Arbeit, es ist richtig Arbeit, aber das macht so eine Laune. Das Einzige, was ein bisschen stört, sie sind fürchterlich laut. Also das ist wirklich, die machen einen Krach. Dann haben wir so dieses Touri-Programm abgespult, wir sind da zu so einer Feuerstelle gefahren, da gab es wieder besagten gruseligen Kaffee, also vielleicht auch für die Hörer. Das Kaffeepulver wird in eine Kanne geschüttet, dann kommt Wasser drauf und dann wird das auf die Feuerstelle gestellt und dann kocht das irgendwann, dann wird das in die Tasse gegossen, dann wird das zurückgeschüttet, das so ein Brimborium gemacht und irgendwann kriegt man halt eine Tasse Kaffee. Stark wie die Hölle, also weg Tote und nicht zu Ende trinken. Ich habe immer gedacht, die sind alle unhöflich, weil die Tasse immer wieder wegschütten, nee, aber
da unten ist der Satz Kaffeesatz. Der Pott, sagt man.
Ja, genau. Das passiert dann. Ja. Genau, die Anfänger erkennst du an schwarzen Zähnen.
Ja.
Genau. Wenn man das als Chemiker hört, würde ich sagen, no way. Man extrahiert nicht mit einer Temperatur von null auf. Aber gut, okay.
Also es wäre jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde jetzt eher auch nicht denen wählen, aber es ist man kann es trinken.
Erlebnis.
Genau. Erlebnis. Ja, und es gehört da dazu, also egal wo du bist, genau. Du kriegst diesen Kaffee angeboten.
Ja.
Genau, dann sind wir wieder zurück gewesen ich erzähle es einfach. Eva hat ja gekniffen, Eva ist mit dem Scooter die Proberunde gefahren, hat gesagt, ne, ihr spinnt doch. Ich setze mich beim Guide hinten drauf, also hatten wir ein Betreuungsverhältnis 2:1, zwei Guides und ich.
Ja.
Und Eva hinten als Sozius. Und dann waren wir wieder zurück und die haben gefragt, hey, wir würden noch über den See fahren auf die Insel, magst du mit? Ja, freilich, wieso, was machen wir denn da? Die Dinger mal ausfahren, weil da sind keine Menschen, keine Tiere und dann müssen wir aufpassen, durch das so warm ist, ist es Wasser auf dem See. Ja. Du kannst auf dem Fluss, du kannst alles machen, nur nicht stehen bleiben. Ah. Also wenn du auf dem Eis bist, dann mach auch rüber, egal wie sehr du dich fürchtest, sonst müssen wir dich da rausholen. Und dann sind wir da rüber und dann war da noch eine halbe Stunde auf und ab fetzen mit den Dingern, das war schon cool. Also das sollten wir da mal hin auswandern, das ist das allererste, was ich brauche, ist eine Schneefräse und so ein Scooter.
Ja. Sehr genau. Geil. Das hört sich nach Spaß an.
Das war richtig spaßig. Ja, am Folgetag haben wir uns dann auch wieder von der Norsken Lodge verabschiedet und haben noch eine, das war Evas großer Wunsch, eine Rentierschlittentour gemacht. Und das war ein Sonntag und da ist wohl dem Max ein kleines Malölli passiert, der hat das irgendwie vergessen zu buchen und hat dann rumtelefoniert, irgendeinen Anbieter zu finden, die das machen und hat dann jemand aufgetan. Da sind wir dann so gegen 16 Uhr eingeschlagen. Und die haben sich ja, also auch wieder Betreuungsverhältnis, zwei Guides zu zwei Touristen, also wir waren da auch alleine dort. Haben uns das jetzt erzählt, wie sie das machen, was sie damit machen, was das Ziel der Rentierhaltung auch so ist. Und haben halt gesagt, also es ist ein Nutztier, ganz klar. Und es gibt bei den Rentieren eine Regel, nicht anfassen. Macht man nicht. Also fasst einfach kein Rentier an, macht man nicht. Und gesagt, okay, alles klar, das ist kein Problem, ihr könnt sie ja noch füttern, aber streicheln ist nicht. Und ja, ihr seid jetzt zum Schlittenfahren da, also das ist der Schlitten. Und wenn ihr unterwegs seid, und da haben wir uns noch gar nicht so gedacht, als er das so erzählt hat, wenn ihr unterwegs seid, also keine Beine rausmachen, keine Hände rausmachen, immer alles innerhalb dieses Schlittens behalten sozusagen. Und die Zuhörer haben jetzt den Schlitten nicht, das ist so ein Holzkonstrukt. Und weil das Rentier, das läuft sehr nah an die Bäume durch. Und wir haben uns immer noch nichts gedacht. Und dann sitzt er wieder drin, dann hat er der Eva den Strick gegeben und gesagt, pass auf, bremsen ist ziehen. Wenn es zu langsam macht, dann einfach so ein Klatscherer mit dem Strick an das Rentier hinmachen und viel Spaß und haut dem Vieh auf den Hintern. Und das Rentier macht los. Wir waren im Schlitten, der war weg. Also wir sind dann alleine mit dem Rentier. Wir waren alleine. Und der ruft uns auch so nach, das Rentier kennt den Weg. He knows the way. Okay, dann, ja.
Und okay, ihr seid zurück, wir sprechen miteinander. Das heißt, das hat auch irgendwann geklappt, ja?
Das hat sehr gut funktioniert. Du sitzt da die erste Minute drin, denkst, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Und ja, das war schon das Lustige an der ganzen Geschichte. Du bist da wirklich allein unterwegs. Aber das ist auch so ein gewalzter Dreck gewesen. Und das Rentier wird das, keine Ahnung, dreimal die Woche machen.
Das ist das Gleiche, wenn du hier in die hiesigen Gefilden ausreiten gehst mit deinen Kindern.
Ja.
Ne? Die Pferde kennen auch die Strecke. Und
genau.
Die sagen dir schon, wenn sie wieder nach Hause wollen. Die zeigen es
genau.
dir.
Cool.
Sehr schön. Dann zurück. Und die, also die sind da, glaube ich, im Sommer auch der Teufel los. Die haben eine riesige so eine Grillquote gehabt und haben gemeint, ja, sie wird jetzt eh Abendessen machen, ob wir noch Pfannkuchen mit essen wollen. Sagt, ja, klar, wenn wir schon da sind, essen wir noch Pfannkuchen mit. Und Pfannkuchen vom offenen Feuer, also alles schmeckt vom offenen Feuer besser, außer der Kaffee. Und haben uns halt dann noch so erklärt, wie sie ihre Rentiere eigentlich wiedererkennen. Also das ist die zweite Regel. Man fragt ein Rentier sich dann nie nach der Anzahl seiner Tiere. Das ist wie wenn ich jetzt sage, hey, Jan, wie viel hast du auf dem Konto? Also ist genauso ungehörig, fragt man da nicht.
Okay.
Und die Rentierzüchter, die machen Schnitte in die Ohren, um die Rentiere wieder zu erkennen. Und da gibt's so ein Satz Muster, wo geschnitten werden, und da kannst du quasi alle Rentierzüchter Lapplands für die nächsten 50 Generationen noch eindeutig identifizieren. Aber das Interessante ist, die bauen aufeinander auf. Das heißt, der Rentierzüchter hat eine Tochter und einen Sohn, glaube ich, gehabt, und die Tochter, die hat jetzt schon eigene Rentiere, die ist 10 oder so. Und die hat schon ein eigenes Muster, aber das ist quasi ein Familienmuster. Mhm. Und dann haben sie uns das gezeigt und wir mussten das dann erkennen, was und wie ist. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Und dann habe ich halt so gefragt, ja, wieso macht er nicht einfach so einen Plastiktag rein wie bei den Kühen? Weil die reißen das ab. Also die streifen irgendwo durchs Unterholz und dann reißen die sich dieses Plastikding ab. Das hat sich nicht bewährt. Hatten sie auch mal, aber war wohl Quatsch.
Interessant.
Genau. Also war auch sehr, sehr lehrreich, auch wieder sehr naturverbunden das alles, aber da wird klipp und klar gesagt, nächstes Jahr, wenn du wieder kommst, gibt es den nicht mehr. Ja. Da kannst du ihn essen.
Ja, soll lecker sein.
Rentier ist, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Rentier ist ein super, super gutes Fleisch, ein tolles Fleisch, ein teures Fleisch.
Ja, ja, schon mal gehört von ein
paar Leuten. Also wer, weiß nicht, wenn ihr einen Metro-Ausweis habt, gibt es in der Metro. Genau, jetzt müssen wir mal helfen, wie es weiterging.
Irgendwie gab es da eine Schneekette. Entschuldigung.
Was mich interessiert, genau. Festfahren muss ja auch irgendwann mal passieren, ne? Das
muss mal passieren. Also es ist überhaupt nicht peinlich, wenn man sich festfährt. Es ist peinlich, wenn man sich auf den 100 Quadratmetern zweimal festfährt. Wir hatten uns einen Übernachtungsplatz ausgesucht und da möchte ich jetzt kurz noch erwähnen, in Finnland ist Feuer machen Menschenrecht, kann man so sagen. Also es gibt in Finnland, es gibt die Turtili-Charta, das sind alle finnischen Feuerstellen eingezeichnet. Und an diesen Feuerstellen gibt es auch immer gratis Brennholz. Da steht eine Hütte dort und da ist Brennholz drin. Mhm. Das kannst du dir nehmen, das ist für alle. Und in diesen das sind so Feuerhütten, nenne ich es jetzt mal. Und ich weiß nicht, wie vertraut euch die bayerische Biergartenkultur ist. Bei uns ist es ja so, wenn man in einen Biergarten geht, kann man sich an den Tisch dazusetzen. Also wenn du keinen Freien, dann setzt du dich dazu, darf ich mir dazusetzen, dann ja. Freilich setzt dich dazu. Mhm. Und da ist es am Feuer so, wenn ein Feuer brennt, darf jeder an dieses Feuer. Das ist da kulturell sehr, sehr tief verwurzelt. Und wir haben uns halt dann so eine, in der Nähe von Rovaniemi, so eine Hütte oder so eine Feuerstelle ausgesucht zum Übernachter schlafen. Sind hingefahren, haben es ausgekundschaftet, ah ja, die ist da, scheiße, der Brennholz-Dings ist ausgerechnet hier leer, mit dem Zettel dran, weil es immer geklaut wird, gibt's hier nichts mehr. Mhm. Also sind wir wieder zurück in den Supermarkt gefahren, haben Brennholz geholt, kommen wieder zurück, ist die Dorfjugend in der Hütte drin. Da wussten wir noch nicht, dass man sich da einfach dazusetzen kann. Das Wissen war da noch nicht da. Ja. Gut, dann wollten wir uns natürlich auch nicht direkt vor die hinstellen und dann bin ich da so rückwärts an diesen schön planierten Platz gefahren und stand drin im Schnee bis zur Achse.
In Sichtweite zu der Dorfjugend, dann hätten die doch...
In Sichtweite zu der Dorfjugend, die auch sichtlich interessiert und zugeguckt haben.
Wie kommt der da jetzt wieder raus?
Genau, wie macht der das jetzt, der Depp? Das war aber noch relativ easy. Wir haben es einfach ein bisschen ausgegraben, die Vorderachse, haben, weiß nicht, das kennt diese Traktionshilfen da reingemacht. Das ist so eine Plastikschienenkette. Nee, das sind Kunststoffstäbchen mit Struktur, die an drei Stahlseilen zusammengemacht sind. Sieht dann aus wie so eine Panzerkette, sage ich mal, wenn sie aufgeklappt wäre. Die kannst du drunter legen und das ist so ungefähr einen Meter lang und das reicht meistens, dass du aus dem Gröbsten wieder raus bist. Weil die brauchen nicht so viel Platz wie die Sandbleche. Haben die drunter gemacht, sind losgefahren, sind da rausgefahren. Ich fahre einmal um dieses Rondell da rum, denke mir so, ah ja, stell sich dabei dahin, bremse und merke schon, zack, wieder drin. Ja.
Also abrupte Bewegungen mit dem Wohnmobil sind zu vermeiden.
Ja, also eher so das Hirn anschalten, wo man reinfährt, ist wie angesagt. Erst gucken, dann reinfahren. So, ich steige aus und denke mir so, okay, das kannst du hier vergessen, das wird nichts mehr. Jetzt zu Eva gesagt, okay, Versuchen wir es nochmal, hat nichts gebracht, noch tiefer eingegraben. Ja, müssen wir die Schneeketten aufziehen. Jetzt war aber das Rad, wo ich sag mal, bis zur Radnabe eingegraben. Da kriegst du halt auch keine Kette mehr rum. Mhm. So, was tun, sprach Zeus. Eva war schon, ich rufe jetzt ein ADAC. Ich so, wir haben kein ADAC dazu. Also, Wagenheber raus, Fahrzeug aufheben, Schneekette rummachen, andere Seite.
Wie hast du denn, also ging das mit dem Wagenheber? Also hatte der dann entsprechend Gegendruck im Schnee oder ist der dann nicht eigentlich auch eingesunken?
Also das ich hatte ja genug Brennholz zum Unterlegen jetzt auf einmal dabei. Ah. Genau, also einfach ein bisschen Holz drunter und dann ging das. Es hat halt einfach gedauert. Also das erste Mal war man nach 20 Minuten raus, da war man nach einer Stunde 30 oder sowas raus.
Super.
Genau. Ja, Dorfjugend hat uns auch da wieder ein bisschen zugeschaut. Und ja, wir haben dann einfach etwas gemacht, was man nicht machen sollte. Man sollte da eigentlich keine eigenen Feuerstellen aufmachen. Wir haben unseren Dreck aber auch einfach wieder komplett mitgenommen in der Mülltüte. Haben wir so eine kleine Feuerschale einfach unser Abendessen zubereitet, weil ich wollte an dem Abend ein Feuer machen. Aus Ende. Führte kein Leben vorbei.
Ja, es gibt schon mal so Sachen. Ne?
Genau. Und da relativ viel Schnee angesagt war, sind wir auch mit den Schneeketten direkt auf die Keile draufgefahren und gesagt, ich will sie morgen in der Früh nicht gleich wieder aufziehen müssen. Wir lassen sie jetzt drauf.
Ja.
Genau. Ja, und dann glaube ich, sind wir nach Rovaniemi gefahren. Oder?
Ich habe hier sehr viel Schnee auf deinen Bildern, die da kommen. Und irgend so eine Mine.
Eine Amethystmine. Die Amethystmine. Stimmt, jetzt haben wir Rovaniemi ausgelassen, gell?
Nö. Also weiß ich nicht. Nee, nach den Elchen kam zumindest. Wir haben ja jetzt Polarsteps. Ich meine, jetzt hast du es genutzt, jetzt hangeln wir da uns natürlich auch wunderschön dran entlang und genau, als nächstes kam nach dem Schneeausbuddeln die Mine.
Kam die Amethystmine. Ja, das war ein Tipp auch aus der Instagram-Community. Die waren da im Sommer. Und dachte mir, das ist eigentlich cool, das schaust du im Winter an und dann war das so gestanden, ja, und im Winter kann man da nicht zu Fuß rauf, man muss mit einer Pistenraupe fahren. Mhm. Und damit war klar, das müssen wir machen. Also hab zu Eva gesagt, pass auf, schau mal hier, Pistenraupe fahren. Ist zwar ziemlich teuer, aber das machen wir. Oder ja, Pistenraupe fahren, wir fahren Pistenraupe. Und dann fährt man durch die gigantischste Winterlandschaft, die man sich vorstellen kann. Die Bäume biegen sich unterm Schnee, überall so Häubchen drüber. Die paar Blockhäuschen, wo rumstehen, sind außen angefroren vor lauter Eis, oben auf dem Gipfel so richtige Schneeverwehungen dran. Also eine Winterlandschaft. Also
Winterwunderland.
Wie aus dem Märchenbuch, ja, Winterwunderland. Also wie gemalt, wirklich wie gemalt. Fährt man da rauf und dann gibt es so ein Briefing und Erklärungen über die Mine. Da darf man keine Fotos machen, da darf man nicht filmen, keine Drohnenaufnahmen, warum auch immer. Und jetzt, wenn man so Deutscher ist und sich Bergbau vorstellt, dann da große Maschinen und Abraumhalde und Bagger und Zeug und ach, Amethystgewinnung ist Handarbeit. Mhm. Die haben ein Stück Baustahl, so 13 mm stark und oben ist ein kleines Querstück. Also sieht aus wie ein Hammer, ist oben ein kleines Querstück aufgeschweißt und da kratzen die am Boden rum. Und da wird dann im Sommer, also das machen sie nur im Sommer, werden da so circa 250 Kilo Amethyst als Schmuckstein gewonnen. Das trägt sich wohl anscheinend tatsächlich. Und für die Touristen gibt es auch noch so einen großen Sandkasten, auch überdacht im Winter. Und da kann man dann sich selber Amethyste suchen und darf seine zwei favorisierten Steine auch behalten.
Mhm. Und die anderen legen sie dann abends wieder rein. Ne,
die schmeißen es wahrscheinlich wieder zurück. Es gibt wohl irgendeine Grenze, also es gibt gewisse Größen, wo man da lassen muss. Aber durch das, dass da, ich weiß nicht schon, wie viele tausend Touristen drin rumgewühlt haben, sind da klein. Also wir haben zwei so daumennagelgroße Amethyste haben wir gefunden mit relativ wenig zeitlichem Aufwand. Ja, es ist schön für einen Touri. Ich habe dem auch gefragt, das ist aber nicht das, wo ihr im Sommer rumkratzt. Nee, das ist weiter hinten und alle zwei Jahre wird dann mit dem Radlader dann, das ist das einzig Schwere, was wir machen, wird dann die nächste Schicht abgeschoben und dann kratzen die wieder weiter mit ihrem Baustahl am Boden rum. Es war interessant, ob sich jetzt die 60 Euro, glaube ich, hat es gekostet, pro Person gelohnt hat. Also ich würde sagen, jein, es war schon geil mit der Pistenraupe. Genau, das Erlebnis. Ich glaube, im Sommer ist es auch schön, da einfach hochzuwandern. Also das ist ein Ziel, das kann man sich mal auf die Agenda schreiben. Hm? Für den Sommer, für den Winter, weiß ich nicht. Ob ich, also die Landschaft war es wert, aber 60, ja. 120 Euro ist halt schon ja. auch eine Ansage.
Ja. Cool, jetzt wart ihr jetzt schon relativ weit oben. Und mhm. euer Thema hieß ja Polarnacht. Habt ihr mhm. denn auch Polarlicht gesehen?
Ja,
ich weiß es,
genau. Wir haben auch Polarlichter gesehen. Es gibt die Polarlicht-App. Also gibt es verschiedene Polarlicht-Apps. In unserem Fall war das Polarlicht Pro. Ja. Da kann man sich einstellen. Es gibt den KP-Wert, das ist der planetare Index, weiß das auch immer sein mag, keine Ahnung. Sonnenwind, Vorhersage, und dann generiert sich da so eine Alarmschwelle draus und dann reiße ich das genau. aus dem Schlaf nachts.
Also in unserer App wurde es dann in Prozent der Wahrscheinlichkeit angezeigt, was dann
bei uns genau, so. In Prozent der Wahrscheinlichkeit, dann hast du noch so einen Forecast gehabt mit dem Sonnenwind und weiß der Geier alles und Bewölkungsforecast und ach ey. Und
jetzt hattet also ihr den großen Vorteil, ihr seid natürlich in einer Zeit gefahren, wo die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr groß ist. Ne? Also das war bei uns im September, Oktober nicht der Fall. Das war gerade so der Beginn und wir hatten das große Glück, das auch zu erleben. Aber die Wahrscheinlichkeit für euch war natürlich dann noch ein bisschen größer, ne? Mitten im Winter, viel mhm. Dunkelheit.
Also man längere Zeit man auch
sagt, dunkel. Längere Zeit dunkel, genau. Das ist das Thema.
Ja, wobei unser Eindruck war, das ist aber überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, dass vor 22 Uhr passierte gar nichts. Also selbst wenn es da, sage ich mal, um 19 Uhr stockdunkel ist, um 19 Uhr war nie Polarlicht an. Also es ging eigentlich immer so, der Vorhersage war ab 22 Uhr und der Peak immer um 2 Uhr morgens. Mhm. Ob das da nur irgendwas mit der Erdrotation zur Sonne oder so zu tun hat, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ob das auch nur im Januar so ist oder ob dann im Februar vielleicht 23 Uhr und 3 Uhr morgens ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden wir regelmäßigst von dieser App geweckt, um regelmäßigst einen bewölkten Himmel anzuschauen.
Ja, das ist okay. Ja, das ist die andere. Das ist
die trotzdem sind die Polarlichter vielleicht da.
Wer weiß es. Klaren Himmel.
Genau.
Wo habt ihr die denn genau gesehen? Das würde mich jetzt mal interessieren und auch wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Am Himmel.
Wo befinden wir uns geografisch gerade?
Da müsst ihr mir kurz helfen. Ich habe Polarsteps jetzt nicht offen.
Naja, ich habe es offen. Also wir sind, gut, den Ort kann ich jetzt auch nicht aussprechen. Letz aber wir
waren
sind
ja
Nein, Laxlev. Laxlev. Genau. Laxlev, das ist wohl so eine richtige Polarlichtgrube. Also da in dieser Polarlicht-App gibt es ja auch immer wieder so Fotos von welchen, die da was hochladen. Und da war Laxlev sehr, sehr häufig dabei. Mhm. Und da hatten wir wirklich das Glück, und also wer Polarlicht noch nicht gesehen hat, die schleichen sich ja an. Also so ein Polarlicht, die kommen immer von hinten und die nimmt man nicht so wahr. Hm. Und Polarlicht-App hat Alarm geschlagen, ja, so 20% Wahrscheinlichkeit, da gibt's irgendwann schon fast nichts mehr drauf. Und ich zu Eva gesagt, du, ja, ich guck mal raus und ich stehe so da und denke mir so, dieser Streifen da oben, ist das jetzt von der Stadt da drüben überhalb des Fjords, ist das irgendwie Lichtverschmutzung oder ist das Polarlicht? Ah, das ist Lichtverschmutzung, kommt, das ist Lichtverschmutzung. Stapfst durch den Schnee, denkst du so, ja, prima, minus 18 Grad, ein Traum, guckst da rauf und denkst du so, jetzt ist es weg. Und guckst wieder rauf, jetzt ist es wieder da. Ich so, okay, also wenn's die Stadt war dauerhaft da, könnte es sein. Ich sagte, Eva, zieh dich schon mal an. Ich glaube, das wird was. Und dann ging's los eigentlich von ja so 21.30 Uhr bis 2 Uhr morgens. Wir haben einmal Pause gemacht zum Aufwärmen. Und als ich das erste Mal, und der Eva, glaube ich, ging es ähnlich, als ich meinen ersten Polarlichter gesehen habe, letztes Mal, ich bin vom Duschen gekommen und bin im Trainingsanzug dabei auch bei so minus 20 Grad draußen gestanden. Ich hatte keine Zeit zum Frieren. Also du stehst da, beim ersten Mal stehst du da und schaust in den Himmel und denkst da, boah, das lässt sich auch überhaupt nicht so beschreiben. Und das, also die Polarlichter tanzen, das stimmt und es ist magisch, mystisch. Man muss da auch gar nicht irgendwie angehaucht sein. Das ist einfach geil.
Das haben wir auch so empfunden. Das war für uns auch einer der, ja, der Nächte, die uns am meisten in Erinnerung geblieben sind. Und es war auch so eine Sehnsucht, die zu sehen einmal. Und ja, umso glücklicher waren wir, dass wir das dann auch erleben durften. Ich kann das gut nachvollziehen.
Ja. Jetzt muss ich mal aber fragen, mit welcher Kamera hast du denn die Bilder aufgenommen, die wir auf Polarsteps sehen? Ist das Handy oder ist das,
was ist das? Das ist eine Vollformat-Spiegelreflex.
Sehr gut.
Genau. Das nächste Mal vielleicht mehr mehr Weitwinkel und weniger Blende wäre noch schön. Aber es hat es getan. Also es war jetzt 24 mm f2,8. Mhm. Also das geht, aber dann musst halt auch mal so 10, 12 Sekunden schon belichten. Und da
das wäre jetzt meine nächste Frage gehen. Nämlich gewesen, genau.
Wie lange dauert das? Herzlich willkommen im Fotopodcast mit Jan, unserem Fotoexperten.
Genau, also es ist okay, aber das nächste Mal, glaube ich, muss ich mir irgendwas Weitwinkligeres zulegen noch dafür.
Was ich mal gesehen habe, es geht jetzt völlig absurd, abstrus weiter, was ich mal gesehen habe, ist tatsächlich das Ding auf einer 360-Grad-Kamera, auch mit Langzeitbelichtung gemacht und das sah schon cool aus. Und dann hast du Weitwinkel pur, ne? Allerdings hast du nicht die Optik, die du, ich sag mal, auf einem vernünftigen Spiegelreflex drauf haben könntest. Das ist einfach der Nachteil. Ich habe noch eine 8 mm auf einem APS-C-Format. Das ist auch nicht so schlecht.
Ja, ich hätte auch APS-C was wesentlich Lichtstärkeres gehabt, aber ich habe das Objektiv dabei gehabt, damit ich den Kamerabody hält.
Ah, clever. Aber das alles besprechen wir in der nächsten Tech-Episode. Thema Fotografieren auf Wohnmobilreisen. Ich bin einfach mal so frei und spring mal auch aus zeitlichen Gründen jetzt mal wirklich zum wahrscheinlich Höhepunkt der Reise. Ich denke mal, der Höhepunkt, weil wir hatten es eben schon, beim ersten Mal ist es dir verwehrt geblieben. Dieses Mal habt ihr es geschafft. Wir hatten ja schon gespoilert. Es war ja vom Punkt der Polarlichter nicht mehr sonderlich weit jetzt zum Nordkap. Ne? Wie war denn das letzte Stück? Wie habt ihr das bewältigt? Also du hast eben schon gesagt, die Schranke war diesmal geöffnet. Es gab dann auch nochmal Gegenverkehr, also nicht nur.
Genau.
Und die Straßenverhältnisse jetzt nochmal, weil wir jetzt ganz im Norden Norwegens befinden.
Also wir müssen vielleicht ein bisschen kurz zurückspringen zu den Straßenverhältnissen nochmal, als wir diese Warmfront hatten. Da war es zum einen am schlimmsten gefahren, weil es sehr glatt war und dann in der Folge sind diese Eisplatten auf den Straßen ausgebrochen. Das heißt, man fährt einen Feldweg. Also das war einfach, ist es nicht sonderlich herausfordernd, aber es rüttelt und schüttelt halt die ganze Zeit. Am Nordkap auch da wieder, also so schon so auf der Hinfahrt ging's, da war das Wetter sehr, sehr gut und da war jetzt auch wenig Wind und es ging gut zu fahren. Wir hatten das Glück, dass auch kurz vor uns ein Schneeräumer durch ist, weil der hat gerade umgedreht, als wir dann am Kap waren. Mhm. Das ging. Es war aber halt einfach dunkel. Mhm. Und zwar richtig dunkel. Also kein Sternenlicht, da waren wir zu früh, kein Mondlicht, da haben wir sowieso drauf geachtet, dass wir keinen Mond haben wegen den Polarlichtern. Das war dann schon ein bisschen anstrengend, weil die Distanzen ja doch relativ weit sind und diese letzten, ja, ab der Schranke, das ist fordernd. Thomas, du weißt, es geht rauf, es geht runter, es geht rauf und es geht runter. Stehen bleiben ist halt keine Option. Mhm. Also das ist halt, wir haben auch ein Wohnmobil im Gegenverkehr gehabt, das ist bergauf hängen geblieben. Aber helfen ist halt mit dem Wohnmobil nicht, weil sonst stehen zwei Fahrzeuge da. Also das kannst du vergessen. War aber auch nicht mehr damit zurückgefahren.
Also wäre da jetzt vielleicht sogar tatsächlich diese, ja, man sieht es ja sehr häufig bei diesen manchmal Expeditionsfahrzeugen, manchmal gepimpten Wohnmobilen, Kastenwägen etc. Zusatzscheinwerfer wäre jetzt wahrscheinlich schon ganz nice gewesen, oder?
Hast Kann du ich nicht Maßnahmen beurteilen, weil ich keinen
ergriffen? Hast du LED?
Ja, ich habe die Osram. Die Osram Nightbreaker, ja, die haben wir schon sehr lange, weil meine Frau bei diesem Konzern angestellt ist und wir wussten sehr früh, dass die freigegeben werden. Das heißt, ich hatte schon eine Woche, bevor man das Formular da ausfüllen konnte, hatte ich die schon am Start.
Ist aber auch wirklich eine große Hilfe. Also wir sind auch sehr, sehr froh, die Umrüstung getätigt zu haben. Das ist schon eine große Hilfe.
Wir haben es ins Fernlicht dann noch rein und das hat
das eigentlich haben wir auch gemacht.
Gereicht. Ja. Genau, also das hat gereicht. Da war es eher so durch dieses Rauf und Runter und um die Kurve, dass du einfach nicht gewusst hast, was kommt denn dann als nächstes. Aber ich sagte, hilft der Zusatzscheinwerfer auch nichts, wenn die Straße 90 Grad abbiegt, ist er weg. Also der guckt auch nicht um die Ecke, der Scheinwerfer. Also es war einfach, es war anstrengender zum Fahren wegen den Verhältnissen.
Mhm. Jetzt noch mal einmal zum Kap, Nordkap. Du hast es in deinem Blog bzw. bei Polarsteps geschrieben und ganz kurz vielleicht noch mal hier auch deine Meinung. Du hast es ja so schön geschrieben, es ist, wie alle sagen, hin muss man nicht. Wie habt das empfunden? Musstest du hin oder hättest du es auch kneifen können? Wie war es?
Also, wie sagt man bei uns, ich wäre nicht hingekommen, wäre ich hätte Ei gelegt.
Ja.
Es musste halt einfach sein. Ja. Das Nordcup selber kann man schon mal hinfahren. Ich rate allerdings jedem davon ab, den Eintritt für die Nordcup-Hallen zu zahlen. Also ich weiß nicht, Thomas, habt ihr auch
Genau, wir haben es nicht, wir haben auch nicht den Eintritt bezahlt. Wir haben einfach nur dort gestanden.
Also wir haben bezahlt. Mhm. Also wir sind hingefahren, haben dann ja gesagt, komm, jetzt wenn wir schon da sind, gucken wir in die Nordcup-Hallen rein.
Ja.
Spart euch das, also ihr wollt da heiraten. die Kapelle ist schön, aber das war es dann auch okay. Schon. Also das ist ein hässlicher Bunker. Ja. Wo irgendwelche berühmten Touristen ausgestellt sind als Pappmaché-Figur. Es gibt ganz unten im Keller gibt's noch die Hall of Lights oder so ähnlich. Da wird das Nordcup über die Jahreszeiten dargestellt, künstlerisch angehaucht. Also für den, der es mag, ist es das Größte. Für uns war es eher nichts.
Haben wir es doch richtig gemacht. Wir haben intuitiv mit unseren Freunden entschieden, nee, lass mal, wir brauchen das nicht. Wir wollen jetzt hier sein, wir wollen diesen Punkt genießen und sind da eigentlich auf diesem Plateau oben halt rumgelaufen und haben das einfach genossen, dort zu sein.
Ja, dann mein Traum war ja, also mein perfektes Bild dieser Reise war, ich mache ein Foto von Polarlichtern mit dem angestrahlten Nordkap-Globus. Ah,
das wäre natürlich die Krönung gewesen.
Das wäre so die Krönung gewesen. Da wären wir auch oben geblieben über Nacht, aber die Wettervorhersage hat gesagt, es wird spätestens um 7 Uhr schwersten Sturm geben. Hm. Und es war schon zugezogen und du hast auf den Radarbildern gesehen, das wird nichts mehr mit dem Wetter. Dann haben wir gesagt, jetzt essen wir hier. Also wir wollten eigentlich in den Nordkap-Hallen noch essen. Es gab aber einfach nichts. Hm. Also es hätte gegeben irgendwie so eine traurige Suppe oder sowas. Und ja, dann haben wir gesagt, dann fahren wir wieder zurück. Zwischenzeitlich wurden wir von einem Expeditionsmobil eingeparkt, weil es war nicht genug Platz. Er musste hinter uns stehen, vor uns ein Stein, hinter uns ein Steier mit keine Ahnung wie viel Tonnen. Der gerade Ketten aufgezogen hat, hat gesagt, was hast denn du vor? Ja, das war so schlimm zum Herfahren, wir brauchen jetzt Ketten. Ich so, alles klar. Eva schon, oh Gott, die Rückfahrt wird die Hölle. Wohl wissen, dass der andere ja diesem Berg hängen geblieben ist. Und wir sind zurückgefahren. Nochmal zurück um die Frage, ist Nordkap, muss man hin? Man muss hin, aber man muss keine zweimal hin.
So, und genau so habe ich es, glaube ich, in dieser Episode hier auch schon mal gesagt.
Hast du.
Ich bin sehr, sehr froh, dass wir da waren. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir so schnell oder vielleicht sogar nie wieder nochmal dorthin. Nicht, weil es so schlecht war, sondern weil es mir einmal gereicht hat jetzt.
Ja.
Und der Weg dort, hatte ich ja auch damals schon erwähnt, dorthin, der ist halt eine One-Way-Strecke. Das heißt, du fährst diese 200 Kilometer nach Alta halt einmal hin und musst auch die gleiche Strecke wieder zurück. Es ist dann kein Rundkurs und das ist schon nervig, weil dann sind es nämlich nachher 400 Kilometer, die du dann gefahren bist.
Weil die Strecke ist natürlich schon, wenn man das so fährt, das ist landschaftlich, ist das schon, also das allein deswegen, ich habe auch zu jemandem in der Arbeit gesagt, es ist ganz toll, bis du an die Nordkap-Schranke kommst oder bis an die Schranke oder dieses Bezahlhäuschen da kommst.
Absolut.
Genau.
Ja, bin ich komplett bei dir. Das mit dem Sturm übrigens hatten wir auch. Wir hatten also auch in der Nacht eigentlich wirklich sehr, sehr schweren Sturm, obwohl wir eigentlich am Tag tolles Wetter hatten mit blauem Himmel. Und nachts sind wir fast seekrank geworden. So hat das Ding geschaukelt. Also es ist dann auch kein schönes Stehen. Und ihr habt euch dann entschieden und seid dann einfach ein Stückchen weggefahren für die Übernachtung, ne?
Genau.
Vom Nordkap.
Also wir sind bis zu dem Parkplatz, Rastplatz am Nordportal vom Nordkap-Tunnel gefahren und sind da stehen geblieben. Und da war es, also ab 22 Uhr war da schon wirklich, wirklich schwerer Sturm und er hat gesagt, komm, das sitzen wir jetzt aus aber wir kennen das alle, irgendwann schläfst du in diesem Fahrzeug einfach nicht mehr. Das bewegt sich, es ist einfach laut, es schaukelt. Dann habe ich irgendwann so um 3 Uhr morgens gesagt, komm, setz mal auf die andere Seite um, dann kommt eigentlich wieder ein Parkplatz, vielleicht ist da ein bisschen besser. Bevor ich nicht schlafe, kann ich auch Auto fahren. Ja, blöd. Nordkap-Tunnel wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Von 3 Uhr bis 7 Uhr morgens. Genau, also wobei, dann ging es mir schlafen lustigerweise auf einmal.
Wo du weißt, du kannst eh nichts ändern.
Genau, du kannst es nichts ändern, also kannst jetzt auch in aller Ruhe wirklich schlafen gehen. Das ist wahrscheinlich rein psychologische Sache, ich weiß es nicht.
Ich wollte sagen, ich glaube, möchte das jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube, ich würde bei solchen Sachen einfach durchschlafen.
Ja, ich bin so ein Alarmschläfer.
Okay, ja dann.
Genau.
Gut. Ja, und dann ging es schon wieder deutlich Richtung Süden. Ne?
Es ging Richtung Süden.
Genau. Und zwar eigentlich in großen Schritten, in großen Schlägen, wie man beim Segeln sagen würde. Ne?
Müssen wir trotzdem noch einen kurzen Schritt zurück machen, nochmal auf Rovianemi. Es gibt zwei Dinge, die ich dazu noch loswerden will. Mhm. Geht nicht in das Weihnachtsmanndorf und geht ins Arktikum. Okay. Also das Arktikum, das ist das finnische Pendant zum Museum der lappischen Geschichte oder der samischen Geschichte in Jokkmokk. Das ist ein super toll gemachtes Museum über diese ganze Kultur, Natur, in Rovianemi. Ist verhältnismäßig günstiger Eintritt, ich glaube, ich habe 6 € oder was bezahlt und es ist wirklich interessant gemacht über Polarforschung und allem drum und dran. Wohingegen das Weihnachtsmanndorf die Touristenfalle aus dem Bilderbuch ist.
Ja, klar. Ja.
Das klingt auch schon so.
Ja, also es fängt alles mit Santas an. Santas Friseur, Santas Burgerladen, Santas alles, Santas dieses, Santas jenes. Ja. Und macht um 17 Uhr zu, nicht zu spät kommen. Das Weihnachtsmanndorf ist ab 17 Uhr geschlossen.
Also ab 17 Uhr hin.
Ja, genau. Du bist wenigstens alleine. Ja, das haben sie halt schlau gemacht, da läuft der Polarkreis durch und dementsprechend halten da viele Reisebusse und sonstiges. Das ist halt.
Ja.
Jemand von euch gesagt, Lage, Lage, Lage.
Ja, genau.
Genau, so sieht's aus.
Ist so.
Genau. Ja, und dann vom Nordkap aus sind wir wieder den Rückweg gefahren. Da gibt's dann, glaube ich, auch nicht mehr so viel Spannendes zu berichten, außer dass wir dann nochmal bei, wie gesagt, dem Husky-Rennstall waren, weil es ja eh auf der Strecke lag. Mhm. Also Eva hat einfach angerufen und gesagt, pass auf, wir würden nochmal vorbeikommen, wir sitzen da und da aus mit Hundeschlitten fahren. Ich hab gesagt, ja klar, kommt's vorbei, läuft. Ja, und dann hatten wir minus 25 Grad und Hundeschlittentour abends um 7.
Wow, cool.
Ja, das ist wow, das ist richtig wow. Also zum einen, dieser Schlitten ist am Gebäude festgemacht, wenn die Hunde angeschirrt werden oder angeschnallt oder wenn die Hunde da halt festgemacht werden. Mhm. Nicht ohne Grund. Dieses Halteseil, das ist gespannt wie eine Klavierseite. Die zieht wie die Hölle. Diese Huskies machen ja einen unheimlichen Krach. Das ist ja, die haben ja immer die Klappe offen. Die freuen sich richtig, die ziehen und ziehen und ziehen und dann, die machen da so einen speziellen Knoten, wie man es aus dem Reitsport kennt, ziehst du einmal an und dann ab die Luzi. Mhm. Und das Seil schleift auch hinterher. Das ist so die letzte Chance, wenn der Mascher runterfällt, dass er sich noch festhalten kann. Und es war dann total lustig, weil sobald die Hunde in diesem Arbeitsmodus sind, sind die leise. Da wirklich, da sind die fokussiert und sehr spannend ist, also die machen immer mit 8 Hunden und jeder Hund hat einen speziellen Job. Die zwei ersten vom Schlitten aus gesehen, also die hintersten vom Gespann, das ist Traktion sozusagen. Die mittleren, also die vier in der Mitte sind Ausdauer. Vorne links, der ist für die Teamführung zuständig, also der muss sagen, da kann man langlaufen oder kann man nicht langlaufen und der rechts, habe ich vergessen, was er macht. Aber da hat jeder so einen Job und du kannst nicht jeden Hund auf jeden Job setzen. Weil unser rechter Vortriebsmotor hat gesagt, naja, das ist ein guter Arbeiter, aber hell in der Birne ist er nicht. Weil er hat immer versucht zu überholen, aber das geht halt nicht, der ist ja okay. Und das hat er in seinen 4 Husky-Jahren noch nicht verstanden, dass er niemals Erster sein wird. Ja, und dann fährst du dann, wir sind irgendwas um die 15, 18 Kilometer Runde gefahren und dich bläst halt die ganze Zeit der Fahrtwind an bei minus 25.
Ich wollte gerade sagen, da habt ihr natürlich extremstes Wetter gehabt. Ne?
Das war richtig schön. Sturmhaube, nur die Nasenspitze hat rausgeschaut. Wir haben so eine Heizwesten drunter gehabt. Wir hatten in den Schuhen diese Zehenwärmer drin. Das würde ich sagen, ist für den Westeuropäer Minimalausstattung, wenn er sowas macht, weil sonst er frisst.
Okay, jetzt schon mal ganz kurze Frage. Die habt ihr schon mitgebracht oder habt ihr die da bekommen?
Die haben wir schon mitgebracht, genau.
Die
habt ihr mitgebracht.
Das gehört genau, auch also zu eurer Vorbereitung.
Winterausrüstung, ja.
Ja, genau. Das kommt bei mir vom Sport her. Ich fliege ja Gleitschirm und du hast im Frühjahr und im Herbst, wenn du fliegst und noch Höhe erwischt, ist es halt auch sehr, sehr kalt durch den Fahrtwind und da kommt das eigentlich her. Mhm. Genau. Bei den großen kommerziellen Anbietern, wo du halt so das Touri-Programm hast, kriegst du so einen Polaranzug umgeschnallt. Sie ziehen dich dann in so ein Overall an. Mhm. Ich glaube, das hätten sie da auch gesagt. Nee, no need, haben wir alles dabei, läuft. Ich möchte auch nicht unbedingt so einen vollgeschwitzten von Sommertouristen durchgeweichten Overall anziehen müssen. Da sträubt sich mein innerer Monk. Mhm. Also das war wirklich toll und die haben dann auch erzählt, ja, so ihr kältestes Rennen waren so minus 48 Grad, wo sie gefahren sind. Und ja, also die sind doch hart im Nehmen. Und der stand da hinten drauf, ist euch kalt? Nee, es geht noch. Ja, ist heute auch gar nicht so schlimm.
Ist ja fast Sommer, ne?
Genau, ist ja fast Badewetter. Das ist übrigens auch, wenn ihr den Norsken Lodge fährt, die sägen euch gern ein Loch frei, dann könnt ihr im Fluss baden gehen.
Ja. Ich gucke mir das mal an.
Genau, ja, Max, ich schaue mir das von außen an.
Richtig.
Wir hatten noch so eine Reisegruppe auch dabei, da waren nur die Mädels im Eisloch, ne? Da haben alle Männer haben gekniffen, die Mädels waren in diesem Eisloch drin.
Ja. Die sind meistens härter im Nehmen.
Ja. Haben wir auch festgestellt.
Jo. Okay, genau. Ihr seid dann, wie ich es eben schon mal sagte, also an der Ostküste Schwedens runtergefahren, wieder Richtung Heimat. Das müsste so ziemlich die Strecke gewesen sein, die wir seinerzeit hochgefahren sind.
Genau.
Also wahrscheinlich kenne ich da sogar den einen oder anderen Point.
Genau, ja, das bietet sich halt an, weil wir haben ja der Urlaub war ja abgehakt und wir haben dann überlegt, tun wir in Schweden noch was und jetzt kommt die Auflösung, warum es in Finnland schöner ist als in Schweden im Winter. In Finnland ist es so, dass die Natur gehört allen. Also ich mache das mal ein Beispiel fest. Wenn da an irgendeinem Dorf, wenn da so ein Wanderweg ist und da bewegen sich drauf Schneemobile, Skitourengeher, Langläufer, Schneeschuhwanderer, Fußgänger und weiß der Geier was noch, dann passen die aufeinander auf. Das funktioniert. Und das Gleiche gilt, es ist unsere Natur und der Staat hat Fürsorge zu tragen, dass ich in die Natur kann. Und deswegen sind da alle Wanderparkplätze, das ist alles geräumt. Du kannst da an jedem Wanderparkplatz stehen. Da ist zwar dann keine Infrastruktur offen, weil es vielleicht einfach nicht geht oder die Infrastruktur besteht aus einer Komposttoilette und einem Mülleimer. Aber du kannst irgendwo stehen. Und in Schweden ist das nicht. In Schweden ist im Winter einfach alles zu. Wir waren an mehreren Campingplätzen, da waren zwar die Besitzer da, die haben so gesagt, im Winter campen? Nee. Ach komm, spinn doch nicht. Und das hatten wir in Finnland, hatten wir das auch einmal, da sind wir angekommen, da war zugeschickt, ja klar, stellt euch hin. Ach nee, komm, wir haben ja zu, es kostet euch nichts, aber wenn ihr duschen wollt, ist trotzdem offen. Und die sind da irgendwie im Winter offener. Also Schweden ist ein total geiles Sommerreiseland, aber im Winter mit dem Camper, ausbaufähig. Und dementsprechend ist schon gesetzt, das nächste Mal wird es dann wieder Finnland werden. Die Route steht auch schon ein bisschen fest.
Also zieht es euch noch ein weiteres Mal in den Winter dorthin?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht jetzt nicht nächstes nicht, Jahr oder nicht, und, nicht kommenden und auch Winter.
Nicht mehr bis zum Nordkap, haben wir jetzt gelernt.
Und auch nicht mehr bis zum Nordkap. Also ja. Man kann sich so in diesem Dunstkreis, man muss vielleicht auch gar nicht bis am Polarkreis hoch, wenn man sich das halt antun möchte, auch tolle Erlebnisse haben, ja. Polarlichter sehen. Aber so, ich glaube, so der Anspruch ist dann schon wieder irgendwo so über den Polarkreis drüber zu kommen.
Der Komplettheit halber nochmal eben, damit wir es jetzt nicht so komplett abschneiden. Also ihr seid dann durch Schweden weiter runter bis nach Trelleborg.
Genau.
Das war auch,
das war unser, auch, so ein, unser, auch so ein Tipp.
Genau, das ist unser Startpunkt gewesen seinerzeit bei unserem
genau. Trip. Genau. Wir sind allerdings nicht über Schweden gefahren, über Stockholm gefahren. Zum einen, weil wir da schon oft genug waren, ja. Und zum anderen, weil der Stockholm immer aus Baustelle besteht. Wir haben so einen Schlenker außen, genau, wir haben so einen Schlenker außen rum gemacht, was auch nicht länger gedauert hat und uns noch die eine oder andere schicke Übernachtung beschert hat.
Ja.
Genau, ich weiß gar nicht, war das auf dem Rückweg, wo wir es nochmal so richtig festgefahren hatten?
Ja.
Das war noch in Finnland, das war auch ein Übernachtungsplatz, den wollten wir beim ersten Mal schon anfahren, sind wir dran vorbeigefahren, wir Helden. Das ist so ein Parkplatz in der Nähe von einem Skigebiet. Skigebiet darf man sich jetzt nicht vorstellen wie bei uns in den Alpen, sondern das ist so ein Parkplatz, wo du dann Backcountry-Skiing machen kannst, also Skier und dann irgendwo so eine Art Langlaufen im Nirgendwo betreiben kannst. Und wir fahren da rein und wir haben ja gelernt, aussteigen und anschauen, wo man hinfahren will und steigt da aus und sag so, ja, da fahren wir rein und Eva sagt so, nee, du, da fährst dich fest, da brauchst nicht reinfahren. Und man ist ja ein guter Ehemann, man beweist seiner Frau natürlich, dass sie recht hat. Bin da also reingefahren und bin mit der Hinterachse so richtig funk wieder irgendwo reingesunken. Steig aus und denke mir so, scheiße, das wird im Leben nichts. Ja, also EVA-Ketten aufziehen. Ich möchte sagen, wir hatten in 3 Minuten beide Seiten drauf. Wir konnten es inzwischen. So, ich versuch's mit Drehmoment. Der Fiat, der krallt's nicht. Ich würg den Fiat ab. Steh drin. Scheiße. Dachte man so, gut, wenn es mit Drehmoment nicht funktioniert, dann versuchen wir es halt mit Drehzahl. Bis auf den Asphalt runtergekratzt, die Ketten haben Funken geschlagen, die Eva ist draußen, hat Eva draußen ganz große Augen bekommen. Ich so, scheiße, keinen Zentimeter raus. Was tun wir jetzt? Also erstmal sortieren, Eva so, ich bezahle den Schutzbrief, ich rufe die jetzt an. Also Eva mit denen telefoniert. Vom Schutzbriefgeber wurde uns gesagt, ja, mit dem Wohnmobil in Finnland, da wissen wir nicht, ob wir ihnen helfen können. Wir müssen erst mal klären. Ob das mal
abgesichert ist.
Das ist was, das will eine Frau, die man mit hört am Telefon. So, Eva war mit dem Telefonieren fertig und ich drücke auf die Warndinganlage und wenn Eva das hasst, dass ich das gesagt habe, dann kriege ich eine Woche nichts zu essen. Und Eva sagt, na toll, schalt doch die Warndinganlage ein, dass jeder sieht, dass wir ein Problem haben. Sag ich, ja genau, das ist jetzt die Idee dahinter.
Dass genau. Vielleicht doch mal das entsprechende Fahrzeug zufälligerweise vorbeikommt. Genau.
So meine Hoffnung, dass irgend so ein Schneeräumer vorbeifährt, der uns dann rauszieht. Ich da war vorne schon die Schleppöse reingeschraubt. Zack, stand der erste da und Finne mit dem VW Caddy.
So stelle ich mir das in meinen kühnsten Träumen vor. Diese Hilfsbereitschaft dieser Einheimischen.
Genau. Also wirklich, der stand dann da. Ja, oh, habt euch festgefahren, blöd. Ich so, ja, scheiße gelaufen. Und beäugt so den Caddy und der so, ja, komm, ich zieh euch raus.
So, und denkst du so,
mit deinem Caddy.
Wohnmobil?
Genau. Also der da angeschlagen hinten an seiner Anhängerkupplung und zieht und wir sind so ein bisschen aus der Kuhle raus und vorne der nette Finne geht vom Gas und das Wohnmobil rutscht wieder in sein Loch hinten rein. Der Caddy wurde mitgezogen und ich dachte, also, das wird nichts. Aber da hat er da vorne Blut geleckt und dann hat uns der wirklich rausgezogen mit dem Caddy. Weil, was wir nicht wussten, es war ein Allrad-Caddy. Also der hat das dann geschafft.
Dann macht sich das wieder bezahlt.
Lustig war, die zwei Frauen, also seine Frau wie meine Frau, standen draußen so verschränkte Arme. Das wird nichts. Die zwei Männer, das schaffen die nie. Ja, und da kann ich wieder nur empfehlen, nehmt irgendein gutes deutsches Bier mit, irgendwas, was ihr selber gerne trinken würdet, zum einfach Danke sagen. Mhm. Die haben sich da wirklich gefreut, gesagt, oh Mensch, vielen Dank und was sind wir schuldig? Nein, nix. Ich sage, ja, komm, wollt ihr eine Flasche Bier oder so aus Bavaria? Ja. Ah ja, das wird man schon nehmen. Ja, wunderbar, dann vielen Dank nochmal. Und dann war das aber auch für die, dann war das also so, ja, und dann guten Urlaub noch und wo seid denn her, wo wollt denn hin? Ja, dann tschüss und nicht wieder
einfach,
festfahren.
Einfach diese Hilfsbereitschaft, die man sich erwünscht, ja.
Total, und das haben wir eigentlich überall erlebt. Das haben wir in Island so erlebt, das haben wir in Norwegen so erlebt. Also diese, je einsamer das wird, umso eher passen die Menschen aufeinander auf. Und das ist eigentlich das Schöne, das nicht nur in solchen Situationen, sondern im gesamten Alltag. Mhm. Ich habe es auch so einem Arbeitskollegen erzählt, da dort wird das ja gelebt mit dem Fernlicht, das Überholen ankündigen. Mhm. Und stellt euch mal vor, ihr seid auf einer deutschen Landstraße und ihr kündigt von hinten mit dem Fernlicht das Überholen an. Mhm, also aber Polen offen. Und da funktioniert das. Du gibst Fernlicht, du wirst überholen, der macht der Blinker links, nee, das ist jetzt keine so gute Idee, macht Blinker rechts, fahr vorbei, ich gehe vom Gas. Also das ist... Das hast du überall im Supermarkt, die passt, das ist so schön da und das würde ich mir bei uns wieder mehr wünschen. Das ist leider ein bisschen untergegangen.
Zumindest das haben wir ja vielleicht ein bisschen selber auch mit im Griff, wenn wir uns schon so verhalten. Dann
ja natürlich.
Auch. Also von daher, ich sehe das ähnlich. Ich habe aber noch eine Frage, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen. Du hast hinten den Fahrradträger, zumindest sieht das auf manchen Bildern so aus, den Fahrradträger runtergeklappt und hast da eine Alubox drauf. Mhm. Und irgendein Rohr. Was hast du denn da so drin, wenn du es verraten magst, wenn es kein Geheimnis ist?
Nö, es ist kein Geheimnis. Wir müssen auch noch eine zweite Frage klären, was ist alles schiefgegangen? In der Alubox, da ist drin alles, was so richtig dreckig oder nass ist. Da sind die Schneeketten drin, da ist Scheibenfrostschutz, nehmt viel Scheibenfrostschutz mit. Gerade wenn es dann wieder taut, braucht man da relativ viel davon. Wenn es kalt ist, das braucht man da nichts, aber wenn es taut, braucht man viel. Da sind die Schneeschuhe drin, da sind die Grödel, so Zeugs drin, was halt einfach nass ist und dann hast du die Feuchte im Fahrzeug, willst du nicht. Ja. Im Rohr sind drin die Kurbel vom Radträger, ein Abwasserschlauch, Tourenstöcke, langes Stahlseilschloss für die Räder im Sommer, das war jetzt in dem Fall nicht drin. Einfach so Geschichten, die sehr lang sind.
Ja, Ja, genau. Ja, das ist ja bei dem Grundriss wahrscheinlich auch eher mal sinnvoll.
Genau, ach, cool. Das müssten wir vielleicht noch erwähnen. Unser Teilintegrierter ist ja verdammt kurz. Also der hört ja vor 6 Meter auf, der ist 5,90 Meter nur lang. Mhm. Oder 5,99 Meter. Genau, ja,
dementsprechend
müssen wir ein bisschen haushalten im Platz. Genau.
Du hast es gerade schon erwähnt, vielleicht dann die letzte Frage zu dieser Reise. Was ist schiefgegangen? Wovor kannst du unsere Hörerinnen und Hörer warnen, was man vielleicht besser machen könnte?
Wir hatten es ja im Einstieg, der Abwassertank ist ja nicht beheizt. Mhm. Und auch beim ersten Mal dachte ich mir, das mit dem Abwassertank, das wird bestimmt ein Riesenmist, dass der ständig zugefroren ist. War aber gar nicht so, wenn wir wussten, dass wir Abwasser haben, haben wir einen Eimer drunter gemacht und haben das dann halt an entsprechender Stelle versucht auszuleeren. Wenn das gar nicht ging, war der Hahn halt zu. Mhm. Und das war nie ein Problem. Aber wir haben ein Heckbad und uns ist der Abwasser, das Abwasserfallrohr oder der Abwasserschlauch vom Heckbadewaschbecken eingefroren. Oh. Mhm. Und ich habe 2 Tage gerätselt, wie ich das eigentlich wieder auftaue, bis mir mal der Scheibenfrostschutz eingefallen ist. So ein Schnapsglas Scheibenfrostschutz nachgeschüttet, dann ging das auch wieder. Aber warum das passiert ist, das weiß ich bis heute nicht. Mhm. Also das war, aufgefallen ist es mir, weil es ist abgelaufen und irgendwann denke ich mir hinterm Fahrzeug, wieso ist jetzt da eigentlich hinterm Fahrzeug nass? Warum ist es dann nass? Und das ist dieser Notüberlauf, den diese Waschbecken noch haben, weil es zum Tank runter irgendwo eingefroren war. Also wahrscheinlich durch diese geringen Mengen vom Zähneputzen oder so, die da immer kamen, hat es das angeeist. Das war das wirklich das Allereinzige, wo ich sage, das hat nicht funktioniert, neben dem einzigen Versuch, die Satellitenschüssel auszufahren, die sehr hässliche Geräusche gemacht hat, weil oben so viel Eis auf dem Dach lag, die wir dann gleich wieder runtergemacht haben. Das waren's. Das heißt, ansonsten gab es nichts, wo ich sage, da hätte das Equipment versagt. Mhm. Spikes,
ist schon mal beruhigend, ja. Ein Fahrzeug, was von Haus aus gar nicht sonderlich wintertauglich ist, außer die Modifikation, die du vorgenommen hast, die wir anfänglich erwähnt haben, dass es dann doch möglich ist, in solchen Gefilden auch bei teilweise bis zu minus 25 Grad unterwegs zu sein, ist das schon mal ein gutes Gefühl.
Mhm. Ja. Genau. Und auch jemand, der jetzt nicht die winterfeste Edition hat, der kann das machen. Der braucht mehr Brennstoff, das geht halt dann ins Geld, aber diese Reise geht ins Geld, einfach durch den Sprit schon. Ja. Und das kann jeder machen. Das sind einfach Eindrücke, die kann dir keiner nehmen. Und Winter ist so schön. Und ich werde immer gefragt, ja, da ist doch so fürchterlich kalt. Sag ich, ja. Aber minus 18 Grad da dort ist schöner als minus 2 Grad bei uns mit so einem Nebel.
Ja, das weil's einfach kann ich komplett nachvollziehen. Ja.
Trockene Kälte ist. Ja. Von daher bin ich dann gespannt, was ihr dann nächstes Jahr berichtet.
Auf jeden Fall eine Reise, die mich auch mal interessieren würde im Winter. Das werden wir irgendwann auch angehen.
Erstmal kaufst du dir andere Reifen.
Das Thomas, auf jeden
dann fangen
Fall.
Wir dann über
mit den Sommerreifen brauche ich gar nicht überlegen. Das gibt nichts.
Was ich vielleicht einschränken möchte, ist, wenn man Kinder hat, ich weiß nicht, ab welchem Alter das für, oder bis welchem Alter und wieder ab welchem Alter das was für Kinder ist, weil
das sollte dann jeder für sich dann auch betrachten.
Ist halt reduziert auf im Fahrzeug. Also man kann schon auch draußen mal ein Feuerchen machen oder mal draußen grillen, aber es ist nicht wie im Sommer, wo man sich schön in den Stuhl draußen sitzt und in den Himmel guckt.
Nö. Naja, und es ist mehr Roadtrip als, wie Axel sagen würde, wir fahren mal einen Campingplatz und stehen eine Woche da.
Ja, genau. Also das kann man da bestimmt auch machen. An einem Skigebiet. Ich meine, da gibt es genug Skigebiete auch. Und dann kann man sich vielleicht noch ein Vorzelt mitnehmen. Aber sowas, wie wir es gemacht haben, einfach verschiedene Dinge des Landes sehen, das ist Roadtrip. Das ist im Winter mit Kindern, glaube ich, ein bisschen schwieriger. In einem gewissen Altersfenster nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Stelle ich mir als Kinderloser so vor.
Florian, genau.
So ist es.
Wir hatten im Vorgespräch noch eine Sache abgesprochen und ich würde dir gerne die letzten Minuten dieses Podcasts noch gönnen hier für eine Herzensangelegenheit, die du gerne vorstellen möchtest hier.
Genau. Jan guckt, weil der weiß gar nichts, glaube ich.
Der weiß nichts davon.
Der weiß nichts davon, genau. Ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen mit meinen Emissionen, die ich durch dieses, nennen wir es Hobby oder diese Art der Urlaubsreise erzeuge zu machen. Und zu Anfangs haben wir kompensiert über so Zertifikate, aber das ist halt ein bisschen Greenwashing. Und es gibt seit 3-4 Jahren gibt es eine deutsche Initiative, die nennt sich Wohnmobil für Klimaschutz. Die forstet über den Mitgliedsbeitrag des Campenden in Deutschland mit klimaresistenten Bäumen im Großen und im Kleinen auf. Der Mitgliedsbeitrag ist 1 Cent pro gefahrener Kilometer, gedeckelt bei 100 Euro. Mhm. Und dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was forsten die auf. Entweder im Kleinen gab es letztes Jahr zum Beispiel Obstwiesen für die Allgemeinheit, die dann auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Oder im Großen in Tausenderbereichen Bäumen in irgendwelchen Brachflächen im Wald. Immer unterstützt durch die jeweiligen Forstämter oder Spezialisten vor Ort und immer klimaresistent und immer auch diese Pflanzaktion mit Mitgliedern oder mit fördernden Mitgliedern, und das sind richtige Big Player des Campingwesens inzwischen dabei. Ahorn Camp ist jetzt ganz neu dabei, von der Hümer-Gruppe Teile sind dabei. Ich glaube, Detlefs ist auch dabei, also die sind da gerade am Machen. Und wenn jetzt jemand sagt, nö, ach, Mitglied ist wieder doof, bin ich wieder in irgendeiner Form gebunden oder ich will denen meinen Kilometerstand nicht sagen, läuft zum einen auf Vertrauensbasis, wenn du sagst, du bist 3000 Kilometer gefahren und überweist halt für 3000 Kilometer, glauben wir dir das genauso wie wenn du sagst, ich bin nicht gefahren. Man kann aber auch einzelne Bäume spenden, wenn man das möchte. Also das ist mir ein Herzenswunsch, das ist eine kleine Wiedergutmachung an dem Dreck, den wir verursacht haben, die bei uns im Land auch stattfindet und nicht irgendwo welche Plantagen im Regenwald wieder aufgeforstet werden, was genauso wichtig ist, aber hier kann man selber mitmachen, man kann selber einen Spaten in die Hand nehmen. Wer da Interesse hat, Wohnmobil für Klimaschutz, gibt es auf Facebook, Instagram und natürlich auf der Webseite.
Und wir packen wie immer den Link in die Shownotes, da kann sich dann der geneigte Hörer kann sich da informieren. Ich denke, das wäre jetzt nochmal ein Thema, da könnten wir jetzt eine ganze Episode mitfüllen. Deswegen müssen wir es leider jetzt hier kappen, das Thema. Ich finde es super spannend, wir hatten es gerade im Vorgespräch. Aber wir packen den Link da rein. Und
schön, wieder was gelernt.
Vielen Dank.
Genau. Kannte ich nämlich auch noch nicht.
Super.
Und ansonsten findet ihr den Florian, wie gesagt, hatten wir anfänglich schon erwähnt, als Bayern Wiesel auf Instagram. Da könnt ihr ihm folgen, genauso wie auf Polarsteps. Das darf ich, glaube ich, sagen, ne? Weil
ja.
Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ja, falls da irgendwelche Fragen sind, scheut euch nicht, uns anzuschreiben oder den Florian direkt. Dann kann man da sicherlich auch noch die eine oder andere Frage beantworten. Florian, ich glaube, wir sollten das Thema jetzt beenden. Wir sind sehr, sehr lange unterwegs gewesen jetzt durch Skandinavien und Finnland, Schweden, Norwegen, haben wir alles jetzt mitgenommen im Winter. Ich fand es super spannend. Ein großer Wunsch von mir, das auch mal zu erleben. Und das war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen.
Ja, danke für die Reise, für die Bilder, die du im Kopf erzeugt hast.
Das war echt schön. Yeah. Vielen Dank für den Raum, den ihr mir gegeben habt, dass ich überhaupt eingeladen war. Auch ich muss ja sagen, ich habe Podcasts, höre ich noch gar nicht so lange, aber ihr gehört inzwischen zu denen, wo ich mir fast alle Folgen anhöre, wenn sie mich ansprechen. Also muss ich sagen, ihr macht das schön, ihr drei. Es ist entspannt, es ist unaufgeregt und ich glaube, ihr schafft es auch immer wieder, interessante Themen auszugraben, die für jeden, so einen Mix für jeden haben. Das ist sehr, sehr schön.
Und damit hast du ziemlich genau das Ziel zusammengefasst, was wir vorhatten.
Genau. Dann und vielleicht ergibt es sich ja irgendwann mal wieder.
Genau, bestimmt. Und vielleicht sieht oder hört man sich auf anderem Weg irgendwie mal wieder. Ansonsten, liebe Grüße nach Bayern.
Dankeschön, vielen Dank. Und ihr habt doch immer so ein Ende noch.
Stimmt. Immer eine Handbreit Schnee unterm Reifen, wenn man in den Winter fährt, auf jeden Fall. Was der Jan überlegt noch.
Ja, aber das ist nicht clever.
immer eine Handbreit Wolkenlücke bei gutem KP-Wert.
Oh ja. Auch sehr schön.
Wobei, da wünsche ich mir fürs Weitwinkel etwas mehr als eine Handbreit, ja. Wenn ich da jetzt ganz ehrlich bin. Obwohl die Handbreit vorm Objektiv, das ist ja dann in dem Winkel, ist es ja dann doch schon viel mehr. So können wir was stehen lassen.
Genau.
Sehr schön.
Danke euch.
Ihr Lieben, ja, vielen Dank für die schöne Runde.
Vielen Dank dir, genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.